Für Kultur und Medien. Die Sitzung ist öffentlich, wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen, bleibt dauerhaft in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich sage noch mal, bitte die Mobiltelefone lautlos stellen. Ich habe meins lautlos. Ton- und Live-Aufnahmen und Bildaufnahmen sind nur den akkreditierten Journalistinnen und Journalisten erlaubt. Die Abgeordneten haben die Möglichkeit, sich digital zuzuschalten. Das ist nach meiner Kenntnis Frau Tesfayesus. Gute Besserung in das Homeoffice. Ich habe gehört, liebe Arvid, dass du etwas kränkelst. Wir hoffen, dass das bald wieder vorbei ist und du wieder ganz hier sein kannst. Dann haben wir noch eine Information am Anfang. Frau Dr. Pichotta ist von ihrer Fraktion als stellvertretendes Mitglied benannt worden. Frau Fester verzichtet auf ihren Sitz. Also herzlich willkommen zu dem Thema in diesem Ausschuss, Frau Pichotta. Die Sitzung besteht aus drei Teilen. Am Anfang wie immer ohne Debatte. Die Punkte, die vereinbart sind, dann das Fachgespräch zum Thema Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für die Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR. Und dann der dritte Punkt, die abschließende Beratung des Filmfördergesetzes. Abgesetzt sind die Tagesordnungspunkte 2a bis c, Kulturgutschutzgesetz. Wir werden das voraussichtlich am 13. November beraten, dann in diesem Ausschuss. Jetzt kommen wir ohne Aussprache zum Beschluss für die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Gedenkstättenkonzept des Bundes. Der Beschluss lautet über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung am Montag, dem 11. November, 11 bis 13 Uhr. Das ist mit den Ableuten abgesprochen. Ich darf um das Handzeichen der Fraktionen bitten, wenn sie dieser öffentlichen Anhörung zustimmen. Zustimmung bei CDU, CSU, AfD, FDP, SPD und Bündnis 90 die Grünen. Damit ist die Anhörung beschlossen. Dann haben wir auf Tagesordnungspunkt 5 ohne Aussprache den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, geschlechterneutrale Ausgestaltung des Exhibitionismus-Tatbestandes in der Bundestagsdrucksache 20/13/21. Auch ohne Debatte, wer dem zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei CDU, CSU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, SPD und FDP damit abgelehnt. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6. Auch ohne Aussprache vereinbart der Antrag der Fraktion CDU-CSU. Erfolgsgeschichte Strukturwandel weiterschreiben, Planbarkeit und Verlässlichkeit für die ostdeutschen Strukturwandelregionen sicherstellen. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU-Fraktion. Gegenstimmen bei der AfD, FDP, SPD und Bündnis 90 die Grünen. Damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 7 ohne Aussprache vereinbart der Antrag der AfD-Fraktion. Würdige Beisetzung auch von deutschen Gefallenen der Zeit vor den Weltkriegen in der Drucksache 20/13/359. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und FDP. Damit abgelehnt. So. Jetzt kommen wir zum Fachgespräch. Heute Morgen hat im Rechtsausschuss, dem federführenden Ausschuss, zum gleichen Thema die große Anhörung stattgefunden. Wir sind mitberatend, deshalb machen wir ein Fachgespräch dazu. Wir haben auch eine sehr viel kleinere Runde an Sachverständigen. Aber ich gehe davon aus, so wie ich die drei Personen hier sitzen sehe, dass alle Facetten dessen, was sowohl in den Stellungnahmen für den Rechtsausschuss als auch bei der Einbringung im Rechtsausschuss und auch bei den Fragen gefragt worden ist, sich wahrscheinlich hier nochmal widerspiegeln wird. Und insofern haben wir, glaube ich, mit den drei Personen eine gute Repräsentanz der Themen hier. Ich darf herzlich begrüßen für das BMJ Herrn Bindels und Herrn Schröder und das BMRS, falls Nachfragen da sind, sitzt auch bereit zum Antworten. Wir haben unter Tagesordnungspunkt 1a zum einen den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung der ehemaligen DDR und unter 1b die Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Verbesserung der Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden von Opfern politischer Verfolgung in der DDR. So, wir haben zu die Mitglieder des federführenden Ausschusses, des Rechtsausschusses, natürlich ordentlich eingeladen, auch zu unserem Fachgespräch. Die haben keinen Bedarf, das kann ich gut verstehen. Nachdem heute Morgen die Anhörung war, brauchen die nicht auch noch das Fachgespräch haben. Einige von uns waren ja doppelt da heute Morgen. Insofern darf ich sagen, herzlich willkommen zu unseren Gästen, die in alphabetischer Reihenfolge bei zwei Leuten auch klug, ne? Hier sitzen zum einen Herr Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, und Herr Dr. Wurschi, Landesbeauftragter des Freistaates Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die Landesbeauftragten. Außerdem zu meiner Linken Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und uns mit der Expertise unterstützen. Die Sachverständigen und die SED-Opferbeauftragte haben zur Vorbereitung auf die heutige Sitzung schriftliche Stellungnahmen erarbeitet. Vielen Dank dafür. Die Texte sind auf der Ausschussseite im Netz zu finden. Vielen Dank, meine ich ausdrücklich, weil das immer gut ist für die Vorbereitung eines Fachgespräches oder einer Anhörung. Wir haben in diesem Fachgespräch deshalb auch irgendwie haben ja viele Leute mit vielem zu tun und es gibt rechts und links ganz viel Schwatzen. Es wäre schön, wenn wir uns auf das Thema und die Sachverständigen konzentrieren können. Das betrifft fast alle Fraktionen gerade. Dankeschön, meine Damen und Herren. So, dann brauchen wir also keine Einführungen hier, weil es die Stellungnahmen gibt. Die Kollegen des BMJ habe ich schon begrüßt. Digital zugeschaltet sind... Das brauchen wir auch alles nicht. So, der Ablauf der Veranstaltung ist für 90 Minuten geplant. So viel Zeit haben wir für das Fachgespräch, wenn wir es brauchen. Vereinbart bei den Obleuten sind zwei Fragerunden. Jede Fraktion erhält 3 Minuten Zeit in den zwei Fragerunden. Die Gruppe Die Linke 1,5, aber die ist nicht da, wie ich sehe. Die hat sich entschuldigt, glaube ich, hatten Sie gesagt. Ja, die hat sich geschuldigt. Entschuldigt, nimmt nicht daran teil. Wir haben vereinbart, dass die Fraktionen in der folgenden Reihenfolge aufgerufen werden. SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP und die Gruppe Die Linken. Ich erspare mir eine Einführung in das Thema, da wir in diesem Ausschuss uns auch schon mit dem Bericht der Opferbeauftragten auseinandergesetzt haben und beschäftigt haben und auch viele Stellungnahmen vorliegen haben. Deshalb gehen wir in die erste Fragerunde und ich darf kurz aus der Rolle der Fraktionsvorsitzenden schlüpfen in die Rolle der Berichterstatterin. Das ist bei diesem Thema wie bei einigen sozusagen in doppelter Verantwortung und darf auch für die SPD noch mal herzlichen Dank an die Opferbeauftragte sagen, dass in ihrem Bericht das so detailliert aufgeführt worden ist, die Handlungsempfehlungen gegeben worden sind und dass die Punkte, die ergänzend zum Entwurf des BMJ bitte noch betrachtet werden müssen und aufgeführt und aufgerufen werden müssen und auch hoffentlich aufgenommen werden in das Gesetz, auch gut hinterlegt sind. Ich darf mich beim BMJ bedanken. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und das ist in jeder Legislatur so. Ich habe das auch in meiner Rede gesagt, dass das Ministerium immer weniger reinschreibt, als die Abgeordneten haben möchten und die Abgeordneten immer danach verhandeln und das aus politischer Sicht bewerten. Aber es sind ja zumindest einige Punkte schon in dem Gesetzentwurf drin. Das will ich auch nicht verschweigen. Das haben auch heute Morgen Sachverständige gesagt, dass es gut ist, dass schon einige der Punkte im Gesetzentwurf enthalten sind. Aus guter Kenntnis der Situation wissen wir aber, dass insbesondere beim Thema verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden es einen großen Nachbearbeitungsbedarf gibt, dass das Thema Zweitantragsrecht ein sehr wichtiges ist, das nicht sein kann, bloß wenn man einen Antrag auf Rehabilitierung vor 20 Jahren gestellt hat und das Gesetz damals noch anders war, als es jetzt ist, anders behandelt wird als diejenigen, die heute einen Antrag stellen. Wir merken das insbesondere auch bei Kindern, zum Beispiel, die in Jugendwerkhöfen waren. Einer hat den Antrag, ist heute Morgen auch noch mal vorgetragen worden, ich glaube vor 10 oder 15 Jahren gestellt, ist abgelehnt worden. Eine, die in dem gleichen Jugendwerkhof war, hat es jetzt nach dem neuen Gesetz, das haben wir in der letzten Legislatur ja schon verändert, gestellt und ist anerkannt worden. Das ist natürlich kein Zustand. Das ist etwas, was wir in jedem Fall uns angucken müssen. Das Thema Zwangsaussiedlungen ist für die SPD-Fraktion ein elementares Thema. Es ist aufgenommen worden. Einer der Punkte, was aufgenommen worden ist, das ist gut. Wir werden uns hier über die Höhe unterhalten müssen und auch darüber, wie die Sonderlösung, die es mal in Thüringen gab, jetzt in dem Gesetzentwurf, aber zukünftig hoffentlich nicht Berücksichtigung findet, sodass alle gleich behandelt werden. Wir haben das Thema der Bedürftigkeitsprüfung. Frau Zupke wird sicherlich einiges dazu sagen können. Deshalb spreche ich das als Frage auch schon noch mal an, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass das im Zweifel gar nicht mehr die große Rolle spielt und dass es nur ordentlich wäre, dass die Bedürftigkeitsprüfung zu streichen. Das ist sowohl der Situation angemessen, aber selbst wenn man sich das Ganze technisch betrachtet, macht es durchaus Sinn, das jetzt zu machen. Also Zweitantragsrecht, wieso ist das so wichtig? Dann vielleicht etwas zur Höhe, was das Thema Zwangsaussiedlungen angeht, an Herrn Wurschi und der Umgang, also der Praxis, in der Praxis der Umgang mit Menschen mit gesundheitlichen Folgeschäden. Ich kann mir die Frage selber beantworten, aber Sie sind als Sachverständiger, da reicht die aktuelle Regelung aus und warum nicht? Und an Frau Zupke, was an Härtefallfonds angeht, vielleicht können Sie noch mal was zu den Opfergruppen sagen. Und das Thema Dynamisierung der Opferrente, wie bewerten Sie das, die Bedürftigkeitsklausel und bei welcher Höhe sollten wir dann einsteigen mit der Dynamisierung? Vielen Dank. Vorsitzende, hier nicht auch schon noch länger reden. Dann für die CDU-CSU-Fraktion Frau Schenderlein, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch nach 35 Jahren nach dem Mauerfall gibt es nach wie vor sehr viel darüber noch zu tun. Denn die Folgen von Willkür und Repression aus den Folgen der 40-jährigen DDR-Diktatur sind immer noch da. Es gibt einige Lücken, die ja jetzt auch besprochen werden im Bereich der Rehabilitierung, wenngleich wir auch viel erreicht haben, wie zum Beispiel bei der Opferrente. Die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag immerhin die Forderung auch mit enthalten, dass eine Verbesserung der Opfer unterstützt wird und umgesetzt werden soll. Jetzt nach 3 Jahren, doch einer beträchtlich langen Zeit, haben wir die erste Beratung für einen Gesetzentwurf. Und ohne die Beratung jetzt schon vorweggreifen zu wollen, das, was wir vorliegen haben, sehen wir als unzureichend und entspricht leider nicht den schon getätigten Zusagen. Zu den Fragen. Zunächst an Frau Zupke. Wie ordnen Sie die Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds für SED-Opfer unter Ihrer Aufsicht ein? Und zu welche zusätzliche Unterstützung personell und finanziell benötigen Sie dafür? Die Höhe der geplanten Einmalzahlung für die Opfer von Zwangsaussiedlungen wird als unzureichend kritisiert. Wie könnte eine in Anführungszeichen finanziell angemessenere Lösung konkret aussehen und welche Kriterien sollten bei der Festlegung der Höhe berücksichtigt werden? Sie haben in Ihrer Stellungnahme zu Recht auf Schwierigkeiten hingewiesen, die Betroffene bei der Anerkennung von gesundheitlichen Langzeitfolgen haben. Wie kann die bisherige Regelung um eine praktisch wirksame Lösung hinsichtlich der Beweislast verbessert werden? Was zählt zum Beispiel zu gesundheitlichen Haftfolgeschäden? An Herrn Dombrovski die Fragen. Können Sie kurz vielleicht noch mal veranschaulichen, warum eine Verbesserung bei der Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden aus der Opferperspektive so wichtig ist und ein Beispiel nennen, woran es in der Praxis immer so oft noch scheitert? Und halten Sie eine Entschädigungsregelung für die Opfer des DDR-Zwangsdopings für notwendig? Und wenn ja, wie könnte eine Regelung auch außerhalb der Rehabilitierungsgesetze aussehen? Eine dritte Frage auch noch an Herrn Dombrovski. Können Sie kurz begründen, warum vor Einführung der Dynamisierung der Opferrente die monatliche Rentenhöhe an die Preisentwicklung der vergangenen 5 Jahre angepasst werden sollte? Und ich schließe ab mit einer Frage an Herrn Wurschi. Wie stehen Sie zur Forderung, ein Zweitantragsrecht für Haftopfer aufzunehmen? Welche Argumente sprechen aus der praktischen Erfahrung dafür? Vielen Dank für diese erste Runde.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Birotta, bitte.
Vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende. Lieben Dank auch an Evelyn Zupke, Dieter Dombrovski und Dr. Peter Wurschi, dass Sie sich heute einmal mehr Zeit hier für die Debatte bei uns im Deutschen Bundestag Zeit nehmen. Ich bin, als ich gerade hier in den Raum reingelaufen bin, bin ich an Dieter Dombrovski vorbeigelaufen und da liegt der Otto-Katalog von 1977. Ich weiß nicht, ob Sie den gleich noch zeigen wollen, aber mit den Kameras, die dort angeboten werden, die Sie damals gezwungen wurden, zusammenzuschrauben. Und ich glaube, bei allen Fragen um Leistungshöhe, Zugangskriterien und so weiter, sollten wir nicht vergessen, dass es hier um sehr, sehr konkrete menschliche Schicksale geht, über die wir jetzt hier sprechen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen. Auch für mich ergeben sich hier sehr, sehr viele Fragen. Vielleicht zuerst an Dieter Dombrowski. Sie kritisieren unter anderem die Höhe der Einlage in den bundesweiten Härtefallfonds für SED-Opfer. Aus Ihrer Sicht, mit welcher Gesamtsumme sollte der Härtefallfonds ausgestattet sein? Und wie bewerten Sie die Höhe der einmaligen Leistungen für Opfer von Zwangsaussiedlungen aus dem Grenzgebiet der früheren DDR, so wie sie jetzt vorgeschlagen sind? An Herrn Dr. Peter Wurschi. Sie haben sich neben der Dynamisierung auch für den erleichterten Zugang zur Opferrente ausgesprochen. Wenn Sie uns den Gefallen tun könnten, hier nochmal auszuführen, wie dieser einfachere Zugang aus Ihrer Sicht ausgestaltet sein sollte. Und natürlich an Sie als Experte aus Thüringen nochmal die Frage, diese Sondersituation mit der Stiftung Zwangsausgesiedelten Hilfe Thüringen, was aus Ihrer Sicht alles dafür spricht, dass hier eine Anrechnung bzw. der Fakt, dass hier schon mal eine Auszahlung erfolgte für Menschen im Gebiet Thüringen, warum es aus Ihrer Sicht nicht Bedeutung haben sollte, ob jetzt eine erneute Auszahlung erfolgt. Und Frau Zupke, ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder da sind. Es ist ja relativ breit in der Presse berichtet worden über die Zustiftung von IKEA. Mit dieser sehr, sehr schwierigen Geschichte und dieser zumindest, würde ich sagen, symbolischen Anerkennung, dass hier auch Leid mit verursacht wurde als Unternehmen. Wie sehen Sie, wie bewerten Sie aktuell die Möglichkeit weiterer Zustiftungen aus dem Bereich von betroffenen Unternehmen? Vielen Dank.
Vielen Dank für die AfD. Herr Dr. Frömming, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte ja auch Gelegenheit, schon an der Anhörung im Rechtsausschuss teilzunehmen. Ich möchte die Fragen, die ich dort gestellt habe, nicht wiederholen, sondern daran anknüpfen und vielleicht auch noch mal auf die aus unserer Sicht auch entscheidenden Punkte hinweisen. Wir hatten dazu ja auch schon mal einen Antrag mit der Drucksachnummer 12971 vorgelegt. Insbesondere diskutieren wir über das Problem der Bedürftigkeitsprüfung, die ja tatsächlich eine Belastung darstellt. Denn die Betroffenen müssen ja jeweils nicht nur nachweisen, dass sie betroffen waren, sondern dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch mal nachweisen, dass sie überhaupt einer Leistung bedürfen. Wenn sie also zu viel verdienen, kriegen sie das nicht. Ja, das andere Modell, was wir uns sehr gut vorstellen könnten, wäre etwas wie eine Art Ehrensold. Über den Titel kann man streiten, aber dass man das nicht mehr von der Bedürftigkeit abhängig macht. Das ist der eine Diskussionspunkt gewesen. Das steht auch im Raum. Ich glaube, Frau Zupke hat sich dafür auch eingesetzt. Dann haben wir den Härtefallfonds. Die Ausstattung ist kritisiert worden, selbst mit der Zuwendung von IKEA. Ich weiß nicht, ob Frau Zupke da Näheres weiß. Plant IKEA vielleicht über diese 6 Millionen Euro hinaus regelmäßige Zahlungen zu leisten oder soll damit sozusagen alles abgegolten sein? Und gibt es vielleicht weitere Firmen, die Sie schon ansprechen konnten und die bereit wären, dem, ich sag jetzt mal, guten Beispiel von IKEA zu folgen? Ja, und dann würde ich schließlich gerne auch noch mal an Herrn Dr. Wurschi die Frage stellen. Es sind ja nun doch etliche Mängel in diesem Gesetzentwurf festgestellt worden heute Morgen. Sind denn die Landesbeauftragten gar nicht in die Entwicklung dieses Gesetzentwurfs einbezogen worden? Gab es Gespräche im Vorfeld dazu? Gab es Treffen mit der Bundesregierung? Und wenn ja, warum sind die Anregungen auch Ihrerseits, die hier enthalten sind, gar nicht aufgegriffen worden? An Herrn Dombrowski würde ich gerne in meinen letzten Sekunden noch die Frage richten, ob Sie Kontakt hatten oder Kenntnis haben über das Problem der Zwangsadoption. Das ist eine Opfergruppe, die häufig vernachlässigt wird, also Eltern, die aus politischen Gründen ihre Kinder verloren haben, denen man erklärt hat, dein Kind ist gestorben bei der Geburt, was oft gar nicht stimmte. Die Zahl der Fälle ist immer noch nicht bekannt. Es mag in die Tausende gehen. Wie ist es mit diesem Thema? Müssen wir diese Gruppe nicht auch berücksichtigen bei der Errichtung einer solchen Entschädigungsleistung, wie sie hier vorgesehen ist? Vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP. Frau Glukowski-Merten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch wir bedanken uns für die eingereichten Stellungnahmen an die Sachverständigen und freuen uns über das Fachgespräch, das heute noch mal besondere Punkte auch beleuchten kann, indem wir die auch noch mal besonders hervorheben. Die Kolleginnen und Kollegen haben schon gesagt, dass auch 35 Jahre nach der friedlichen Revolution immer noch viel zu tun ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute auch hier zusammensitzen und auch darüber sprechen, was wir noch weiter tun können und was jetzt auch durch die Regelung schon gemacht wurde, aber auch noch vielleicht Verbesserungen hat. Ich würde gerne das Schlaglicht noch mal legen auf das Thema Dynamisierung der besonderen Zuwendung der Haftopfer. Die Steigerung der SED-Opferrente, ca. 16 Euro, bleibt ja unterhalb des Niveaus der Steigerung der Bezüge der früheren Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und im Schnitt haben die Stasi-Mitarbeiter in den letzten 4 Jahren ca. 4% Steigerung pro Jahr erhalten. Dies könnte zu Unrechtsempfinden führen und sollte daher behoben werden. Außerdem sollte der Sockelbetrag der Opferrente zusätzlich zur Dynamisierung noch angehoben werden, um dem Inflationsausgleich zu entsprechen. Da hätte ich gerne einmal die Einschätzung und Bewertung von Frau Zupke. Dann zu den Antragszahlen. Aktuell geht man von 500 Anträgen pro Jahr aus und einer Bewilligungsquote von knapp 50%. Allerdings weichen die Zahlen je nach Verband ab. Und von wie vielen Anträgen gehen Sie, Frau Zupke, aus? Und wie können Sie die Quote der Anerkennung durch die Billigkeitsrichtlinie signifikant erhöhen? Würde eine Genehmigungspflicht der Billigkeitsrichtlinien durch das BMJ darauf einen Einfluss haben? Zu den Zwangsausgesiedelten hat die Vorsitzende schon was gefragt. Da würden wir uns anschließen. Und auch zum Härtefallfonds, da von unserer Stelle herzlichen Glückwunsch zur Kooperation mit IKEA. Auch da wurden schon Fragen aufgeworfen, denen wir uns anschließen. Und auch zur Bedürftigkeitsprüfung. Deswegen gucke ich noch. Ich hätte noch was zum Thema Dopingopfer. Wir wollen für den weiteren Weg des Gesetzes die Opfer von Zwangsdoping in die existierenden Opfergruppen aufnehmen, deren Anträge in der Vergangenheit häufig gescheitert sind, von denen zur Zeit der Schädigung viele noch im Kindesalter waren. Und vielleicht kann Frau Zupke da noch mal sagen, warum das besonders wichtig wäre. Danke.
Vielen Dank. Die Gruppe der Linke ist nicht da. Dann können wir in die erste Antwortrunde gehen. Wir fangen mit Frau Zupke als Opferbeauftragten an, dann Herr Dombrowski und dann Herr Wosching.
Okay, ja, vielen Dank. Als erstes möchte ich auf die Bedürftigkeitsprüfung eingehen. Das ist ja auch in vielen Stellungnahmen gefordert worden, dass diese Bedürftigkeitsprüfung wegfallen sollen. Ich würde auch gerne dafür plädieren und das gerne auch begründen. Bei der Bedürftigkeit müssen die Menschen, nehmen wir mal die Opferrente, ja nachweisen, ihr Einkommen. Und das geht halt nach diesem, also dreifacher Eckregelsatz für Einzelpersonen, vierfacher für Paare. Und da die Eckregelsätze jetzt auch gestiegen sind, kommt sich das immer mehr entgegen. Das nur mal ganz nebenbei. Aber das größte Argument ist, dass einfach auch ein ganz hoher Verwaltungsaufwand auf der einen Seite da ist, der sich, das wissen wir von vielen Verwaltungsmitarbeitern, die wirklich genervt sind davon und sagen, es ist nicht zu machen. Wenn jetzt noch die Dynamisierung dazu kommt, wird das alles noch schlimmer. Aber das Wichtigste ist natürlich für mich als SED-Opferbeauftragte, dass sie die Betroffenen ständig immer wieder beweisen müssen, nachweisen müssen, ihr Einkommen. Oder es gibt auch Fälle, die so dazwischen liegen. Ich hatte irgendwie kürzlich Kontakt mit einer Altenpflegerin, die eigentlich die Opferrente bekommt. Aber jetzt hatte sie im Zuge irgendwelcher Krankheitswellen immer mal wieder Schichten übernommen von Kollegen, Kollegen. Dann war sie da drüber, dann fiel das wieder weg. Hü hot, hü hot. Dazu kommt, dass der überwiegende Teil der Opferrentenempfänger in Rente sind. Da bekommt man sowieso. Also es lohnt sich auf allen Seiten nicht. Und ich finde, es spricht alles dafür, diese Bedürftigkeitsprüfungen in Zukunft auch wegzulassen. Dann gab es die Frage nach der Dynamisierung der Opferrente. Und das begrüße ich natürlich auch ausdrücklich, dass die Opferrente dynamisiert werden soll. Aber natürlich, wenn man, das wurde auch schon vielfach gesagt, die Inflation der letzten Jahre nachzeichnet, dann kämen wir, und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, auf eine Erhöhung vor der Dynamisierung auf ca. 400 Euro im Monat. Natürlich persönlich als Opferbeauftragte würde ich den Menschen viel mehr gönnen, aber ich bin ja auch Realistin und auch bekannt dafür. Und deswegen halte ich mich an diese nachvollziehbare Rechnung. Und wenn das kommen würde, hätten wir, glaube ich, schon einfach viel gewonnen. Und wenn man auch überlegt, das wurde heute auch schon mehrfach gesagt, die Erhöhung der Rente aufgrund der Inflation von allen DDR-Staatsbediensteten bis hin zu Stasi-Offizieren, dann ist das einfach ein falsches Signal, was wir in die Gesellschaft senden. Dann gab es die Frage nach dem Härtefallfonds. Es war einerseits war der Punkt, wie sich das mit dieser, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gefragt hat, aber genau, Frau Schendern. Das ist ja, es ist, ich weiß, was im Gesetz steht, im jetzigen, aber es ist ja seit Monaten geht es ja hin und her mit dem Härtefallfonds, eigentlich fast gefühlt seit Anbeginn meiner Amtszeit, dass damit, ich sag mal, Schwarzer Peter gespielt wurde, ja. Und jetzt, was im Gesetz steht, wissen wir. Und ich plädiere ja dafür, diese Fach- und Rechtsaufsichtsgeschichten noch auch zu trennen, weil, dass ich sozusagen, nur für den Härtefallfonds, dass man aber, das BMI ist ja eigentlich bisher auch federführend, also ist die, hat die Stiftung gehabt unter sich und das BMJ ist auch mit Leistungen drin. Und dass das sozusagen so bleibt, wenn das möglich ist, natürlich wird sich der Umfang erweitern, einfach aufgrund der vermehrten Aufgaben und aufgrund auch des Geldes, was jetzt noch zugestiftet wurde von außen durch IKEA. Aber das wäre so mein Modell, für das ich werbe. Denn ich habe auch Angst, dass wenn wir uns da jetzt nicht bald einig werden, dass das irgendwie doch noch, es wird nicht auf der Strecke bleiben, aber dass es sich noch mehr verzögert. Und das geht einfach nicht. Also da können wir wirklich keinem Menschen mehr antworten darauf. Also das müssen wir gucken, dass wir das jetzt auf die Schiene kriegen. Dann war die Frage die Höhe, nach der Höhe der Zwangsausgesiedelten. Naja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich plädiere immer dazu und man scheut sich ja auch da direkt in Summen zu nennen. Aber man muss sich mal angucken, was gab es alles schon an Entschädigungsleistungen. Und wenn man jetzt sieht, dass die nach den ersten Doping-Opfergesetzen die dort Betroffenen 10.500 Euro bekommen haben, die Menschen aus dem Heimkinderfonds 10.000 Euro, was ich auch allen gönne. Aber da muss man sich mal so die Architektur der Entschädigungsleistungen angucken, dass das irgendwie einordnenbar und nachvollziehbar ist für die Menschen, warum das so war. Und jetzt soll es 1.500 Euro geben für die Zwangsausgesiedelten nach jetzigem Stand. Und das finde ich, das kann ich als Opferbeauftragte auch nicht akzeptieren. Und ich kenne auch kaum jemanden, für den das akzeptabel ist, für die Opfer schon gleich gar nicht. Also das ist für das soll ja eine symbolische Anerkennungsleistung sein für die individuelle politische Verfolgung. Und ich denke, man muss jetzt das Thema Zwangsaussiedlung hier im Raum nicht groß noch beschreiben und erörtern. Wir haben vielfach auch hier schon darüber gesprochen. Und ja, das wäre meine Haltung dazu. Dann war noch die Frage nach der Gesundheit. Da, ich glaube, das kennen auch die meisten im Raum, dass wir eine ganz schlechte Anerkennungsquote haben bei der Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Darüber kann man viel referieren. Wir haben auch im Rechtsausschuss heute sehr viel und sehr lange darauf gesprochen. Und da gibt es eben die Schwierigkeit, dass die Menschen auch nach Jahrzehnten noch in die Lage gebracht werden, dass sie nachweisen müssen, dass sie ihre Gesundheitsschäden von heute, meinetwegen von dem Haftaufenthalt oder dem Aufenthalt im Jugendwerkhof haben. Und das ist nach Jahrzehnten oft ganz schwer möglich, weil eben das Leben noch viel mehr Dinge mit sich bringt. Und selbst wenn in Gesetzen steht, in aktuellen Verordnungen und Gesetzen, wenn mehr für als gegen die Wahrscheinlichkeit spricht, dann soll es bewilligt werden. Fakt ist aber, es passiert nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt endlich im Sinne der Betroffenen eine neue Regelung. Diese Regelung, glaube ich, ist auch allen bekannt. Sie ist angelehnt an eine Regelung nach dem Soldatenversorgungsgesetz, wo einfach in unserem Fall übertragen auf die SED-Opfer auf der einen Seite die Repression steht und auf der anderen Seite heute nach jüngsten Forschungen auch, und die Forschungen belegen ja auch diese These und belegen ja die Realität, dann auf der anderen Seite die Krankheitsbilder, da muss man sich an einen Tisch setzen, gucken, was ist das, und dann setzt man dort bei einem Grad der Schädigung von 30 an, ab da gibt es regelmäßige Leistungen. Das wäre das Modell, was ich der Politik vorgestellt habe, auch gemeinsam mit den Landesbeauftragten und den Opferverbänden. Dann hatten wir die Frage nach IKEA. Also IKEA, ich denke schon, es ist mehr als Symbolik, IKEA. Ich meine, 6 Millionen kann man nicht wegreden, ne? Und wenn man dann davon ausgeht oder wenn man dann sieht, dass IKEA das erste und einzige Unternehmen und kein deutsches Unternehmen ist, was überhaupt sich seiner Verantwortung stellt und sich wirklich diesen dunklen Kapiteln der Vergangenheit, dann finde ich das erstmal total lobenswert, vorbildhaft. Und ich würde mir wünschen, dass andere Unternehmen danach kommen. Und für uns, also für Dieter Dombrowski mit den Opferverbänden und mich und andere, die dort mittun, ist es einfach ein starker Rückenwind, auch nochmal auf andere Unternehmen zuzugehen und zu sagen, kommt, seht, es ist, ihr könnt euch damit auch, euer Image könnt ihr damit auch sogar verbessern. Denn IKEA hat durchweg, ich bin mit IKEA, wir sind mit IKEA auch immer noch ständig im Kontakt. Und es ist sehr, ich finde, ich freue mich für IKEA, dass sie wirklich jetzt nicht noch eins auf den Deckel gekriegt haben oder gesagt haben, als jemand sagte, ist das auch so wenig, das reicht ja nicht, sondern das ist wirklich durchaus positive, ich glaube, fast ausschließlich positive Resonanz gegeben hat. Und nein, das ist jetzt nicht gedacht, dass IKEA regelmäßig einzahlt. Das würde ich jetzt auch nicht, ganz ehrlich, in Anbetracht der Gegebenheiten, dass noch keine andere Firma sich diesem Thema wirklich konstruktiv gestellt hat, auch nicht erwarten, verlangen. Ich finde, mit IKEA sind wir jetzt zu einem guten Abschluss gekommen, der auf dem langen Weg von dem Dachverband UKG mit Dieter Dombrowski seit 12 Jahren gründet. Und ich bin sehr froh, dass wir das einfach jetzt hier auch so haben. Doping war, die Frage nach Doping war noch. Mhm. Ja, ich sehe die Dopingopfer durchaus auch als eine neue Opfergruppe aufzunehmen ins verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz. Ich weiß, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, aber die Rehabilitierungsgesetze, das ist doch für politisch Verfolgte und dergleichen. Ja, das war der Ursprung, aber Gesetze entwickeln sich eben, Gesetze werden angepasst und auch die Rehabilitierungsgesetze sind nicht von Anfang an dazu gemacht, immer genauso zu bleiben, wie sie begonnen haben. Und es haben sich immer Dinge verändert. Siehe 2019, die Heimkinder sind dazugekommen, nur als Beispiel. Und es liegt einfach kein anderer Vorschlag auf dem Tisch. Das ist auch der Punkt. Mir ist keiner bekannt. Und wenn wir den Menschen, die heute wirklich unter großen gesundheitlichen Schäden leiden, ich treffe oft auch Opfer von Zwangsdoping, die teilweise im Rollstuhl sitzen, die sehr viele von denen früh sterben, sehr früh berentet werden. Wenn wir ihnen jetzt nicht helfen, diese Chance nicht ergreifen, diesen kleinen Schritt zu gehen und sagen, ja, sie waren nicht politisch verfolgt, aber sie waren auch Opfer der SED, sie waren ihnen ist System Unrecht widerfahren. Und ich denke ganz besonders hier auch an die Minderjährigen, dass man dort wirklich sagt, also diese auf jeden Fall. Weil Kinder und Jugendliche, ich glaube, ich muss es niemandem erklären, was dort mit den Menschen gemacht wurde und wie die Menschen auch dem Medaillenhunger des SED-Regimes einfach ja, zum Opfer fielen. Hab ich.
Wenn noch was vergessen ist, sagen Sie es bitte in der zweiten Fragerunde, wenn auf irgendwas nicht eingegangen ist. Wir haben ja mit gut Zeit heute das Thema aufgesetzt. Herr Dombrowski, bitte.
Ja, die Abgeordnete Schenderlein hatte die Frage, warum Verbesserung und dann Zwangsdoping und Erhöhung der Opferrente. Ich möchte nochmal eine Grundsatzbemerkung machen. Ich unterstelle in keiner Verwaltung in unserem Land und auch nicht natürlich im Parlament, auch nicht bei der Bundesregierung, dass man den SED-Opfern hier etwas nicht gönnt oder wie auch immer. Also mir ist einfach, scheint einfach das Problem zu sein, dass es eben unserem Demokratieverständnis und unserer, bei den Menschen, die immer Demokratie haben, erleben und mitgestalten können, es Dinge gibt, die einfach für unser System unvorstellbar sind. Wer hätte sich vorstellen können, Zwangsadoption? Ja, das passt überhaupt nicht. Das ist auch praktisch nicht zu regeln mit unserem Recht beim Adoptionsrecht. Und so ist es bei anderen Dingen auch, sich vorzustellen, was SED-Opfer und Stasi-Opfer haben erleben müssen, übersteigt eben unsere Vorstellungsvermögen, wenn man nicht selbst dabei war oder einen besonderen Zugang dazu hat. Von daher, warum Verbesserungen? Naja, es kreist sich bei den Verbesserungen, wenn es darum geht, um die Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden, immer um einen Punkt. Das ist die Vermutungsregelung. Um die geht es eigentlich. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, ich bin ehemaliger Landrat, von daher habe ich ein bisschen Verwaltungserfahrung. Und wenn jetzt da eine Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiterin jetzt aufgrund einer Vermutungsregelung eine Entscheidung treffen soll, worauf stützt sich diese Vermutung eigentlich? Das ist eine ungewöhnliche Angelegenheit. Das ist zumindest keine objektive Entscheidung. Und die Beamtinnen und Beamten sind natürlich gehalten, sich sehr an Gesetz zu halten. Und wenn das Gesetz eben keine klaren fixen Punkte festsetzt, ist es dabei schwer umzugehen. Und auf den Rechtsweg dann zu verweisen, ja, der ist rechtsstaatlich in Ordnung. Ja. Antrag, Ablehnung, Widerspruch, Klage beim Verwaltungsgericht oder wo auch immer, Und dann geht es durch die Instanzen. Und da geht es eben bei uns, so haben wir die Kenntnis, zwischen 5 und 18 Jahren. Und das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, was wir hier an versuchen, an Unrecht, an staatlichem Unrecht, nicht das der Bundesrepublik, sondern der ehemaligen DDR, wieder gut zu machen, das passt halt nicht. Und von daher, die Gesetze können nur so gut wirken, nicht wie sie gemeint sind, sondern wie sie auch anwendbar sind. Und von daher ist es aus unserer Sicht jedenfalls zwingend notwendig, eine Regelung zu schaffen, die diese im Prinzip nicht sachgerechten Entscheidungen ausschließt. Dazu hat der Opferbeauftragte ja auch Vorschläge gemacht, wie man das regeln kann. Und wenn eben zum Beispiel Leute strafrechtlich rehabilitiert sind und eben feststeht, dass sie aus welchen Gründen inhaftiert waren, rehabilitiert wurden, dann ist eben davon auszugehen, dass, weil das kann alles ein Mitarbeiter einer Verwaltung überhaupt nicht beurteilen. Und bei Gerichten und Widerspruchsstellen setzt sich das ja fort. Da ist ja die Kenntnis darüber auch nicht größer. Ich habe vorhin auch schon im Rechtsausschuss zitiert, zwei Entscheidungen, die wir beim Verfassungsgericht in Berlin miterwirkt haben, eine vom Bundesverfassungsgericht, wo es immer darum ging, dass eben diese Vermutungsregelung von Gericht nicht mal geprüft wurde. Und in einem Fall, das betrifft das Oberlandesgericht in Dresden, das Bundesverfassungsgericht sogar hineingeschrieben in die Begründung, dass das OLG Dresden gegen das Willkürverbot verstoßen hat. Ob es Absicht ist oder einfach nur Fahrlässigkeit, will ich jetzt nicht spekulieren. Das ist die Situation, auf die wir oder der Gesetzgeber diese Menschen schicken. Und ich finde, das sollte verbessert werden, denn nach Auskunft des BMJ hat es in der DDR rund 357.000 politische Häftlinge gegeben. So, davon sind nur 10%, 32.000 in den Westen freigekauft worden, wie ich. Die anderen haben ihr Leben in der ehemaligen DDR weitergestaltet, mit allen Hindernissen und Beschwernissen. Wer einmal da einen Stempel drin hatte, der kam noch nicht wieder raus. Und diesen Menschen muten wir dies alles zu. Und das finde ich ungerecht. Und deshalb wünschen wir uns hier oder erwarten wir oder verlangen wir eine klare Regelung, die es überhaupt ermöglicht, Antragstellern auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Es geht nicht, dass Leute jahrelang und Jahrzehnte als ältere Menschen klagen müssen. Viele stellen schon gar keine Anträge mehr. Und wenn es dann der Wille des Gesetzgebers war, Menschen zu helfen in dieser Lage, dann kann dieses Gesetz so nicht bleiben. Wenn es der Wille des Gesetzgebers war, diesen Menschen nicht zu helfen, dann war die bisherige Praxis ein voller Erfolg. So hart sehen wir das. Und ich sage jetzt ja, vor 6 Jahren habe ich nichts anderes erzählt. Da haben wir genau, da habe ich genau das Gleiche gefordert. Es kann so nicht funktionieren. Genau wie bei den Zersetzungsopfern. Auch da haben wir gesagt, das kann so nicht funktionieren. Und bei der Opferrente ist das ähnlich. Auch da habe ich vor 6 Jahren, ich weiß gar nicht, in welchem Ausschuss das war, ob das hier war, vorgetragen. Ja, da sagte ein Abgeordneter, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber eine jährliche Erhöhung geht nicht. Da habe ich gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei uns Abgeordneten geht es da auch jedes Jahr. Natürlich geht es, wenn der Gesetzgeber das will. Ja, und wenn das nicht will, dann geht es eben nicht. Die Begründung dafür, die ist also, war völlig klar. Die Kollegin Bremer aus der CDU-Fraktion hat ja am 16. Oktober die Antwort der Bundesregierung bekommen über die Erhöhung der Sonderrenten. Darunter fallen ja auch die Mitarbeiter des MFS und andere, Polizei und so weiter. Das sind eben vom 1.7.2018 bis zum 1.7.2024 knapp 30%, die sich da summiert haben an Erhöhung. Nun ist das eine, das weiß ich natürlich, ist das Rentenrecht. Das andere ist ein Sozialrecht. Aber es ist eben so, dass die Menschen, die Opfer geworden sind von staatlicher Willkür in der DDR und auch der Stasi, dass die Leute, die uns ins Gefängnis gebracht haben und drangsaliert haben, dass die schon sehr gut verdient haben. Wer mal reinguckt in die Listen, die Gehälter bei der Stasi gingen bei 1.400 D-Mark der DDR an. Das ging also bis 3.000. Die haben so ohnehin schon gute Rentenpunkte. Aber ich will es Ihnen gar nicht neiden. Es ist einfach so, dass es nicht in Ordnung ist, dass man dann die SED-Opfer sozusagen damit im Regen stehen lässt. Und ein Punkt dabei ist auch noch, dass ich sage, in allen Versorgungsregelungen, die wir haben, der gesetzlichen Rente, bei den Abgeordneten, bei den Beamten, der Hinterbliebene, wenn einer stirbt, wird immer dann noch mit versorgt, mit 55% ungefähr. Bei den SED-Opfern ist das anders. Und aber auch für die gilt, der Partner geht, die Miete bleibt. Also das sollten Sie bitte auch einfach noch mal überlegen. Das vielleicht zu diesem Punkt. Die Abgeordnete Pichotta hatte gefragt, dem Härtefallfonds und Zwangsaussiedlung. Ja, beim Härtefallfonds, da haben wir bei IKEA jahrelang daran gearbeitet. Ich selbst 2019 ganz intensiv, in den letzten drei Jahren Unterstützung der Opferbeauftragten. Wir waren mit IKEA immer im guten Gespräch. IKEA hat sich dem gestellt. Im Übrigen schon vor dem Fall der Mauer hat IKEA sozusagen ein Ultimatum gestellt. Wenn nicht garantiert wird, dass keine politischen Häftlinge mehr dort mitarbeiten, würden sie keine Waren mehr abnehmen. IKEA hat auch Mittel bereitgestellt, um das wissenschaftlich zu untersuchen. Das ist geschehen, ganz sachlich, mit IKEA im guten Einvernehmen. Und wir wollen natürlich auch, wir sprechen deshalb nur gut über IKEA. Und da soll auch der Deckel drauf sein. Das soll es dann auch sein. Es geht nicht um jetzt Renten zu zahlen. Wir wissen natürlich auch, dass es keinerlei rechtliche Verpflichtung gibt, weder für IKEA noch für andere Unternehmen, irgendeine Leistung zu zahlen. Aber es gibt eine moralische Verpflichtung, sich damit auseinanderzusetzen mit Unternehmen und zu versuchen, wie man damit umgeht. Und bei den Firmen Otto und Aldi haben wir ja eine Vorstudie, finanziert durch BKM, machen können, wo wir die Belege, was die Firma Aldi betrifft, Otto und auch noch andere, bei den beiden will ich es mal belassen, bei den Lieferscheinen, ja, Millionen Strumpfhosen jedes Jahr von Aldi, für Aldi aus dem Zuchthaus Hoheneck über Esther Thalheim. Die Firma Otto ist schon gesagt worden, hier ist der Katalog von 1978, wo die Praktikerkameras sind, die wir in Cottbus haben bauen müssen, ja, unter unwürdigen Bedingungen. Und nun ist es so, dass die Firma Aldi am Anfang sehr offen war und nachdem wir die Belege vorgelegt haben, geht nicht mal mehr einer ans Telefon. So ist das. Und bei der Firma Otto, ich muss das auch sagen, das ärgert mich ganz besonders, da ich ja die Ehre habe, immer auch zu Staatsakten und weiter eingeladen zu werden. Als Vertreter der Opferverbände habe ich mich doch sehr gewundert, dass Herr Michael Otto als Vorzeigeunternehmer zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes für die deutsche Unternehmerschaft sprechen konnte in dem Videoclip. Und ich sage mal, wer sich so verhält, wie es die Firma Otto tut, mit unverschämten Briefen, mit rechtlichen Drohungen an ehemalige Betroffene, wenn sie aus dem Briefverkehr irgendetwas zitieren, das hat diese Firma eigentlich nicht nötig. Und das empört mich geradezu. Natürlich, wir geben da nicht auf, selbstverständlich. Aber Unternehmen, die sich sozusagen auf die Werbefahne schreiben, fair zu sein und soziale Standards zu beachten, die sich nicht mit ihrer eigenen Vergangenheit beschäftigen, das ist beschämend. Und ich fände es gut, wenn auch die Politik das nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern auch an diese Unternehmen mal herantritt. Denn eins ist ja mal klar, wenn es den deutschen Unternehmen, auch den Handelshäusern, schlecht geht, kommen sie halt in die Hand auf, Corona und anderes. Und wenn es dann darum geht, sich für die Gesellschaft zu engagieren, sind die Hände geschlossen. Oder man sucht sich das aus, was man gerade möchte. Und ich finde, das geht nicht. Und dass gerade ein ausländisches Unternehmen wie IKEA sich hier ehrlich macht, in Anführungsstrichen, sollte bedenklich sein, insofern, dass deutsche Unternehmen das nicht tun. Und ich darf es auch hier sagen, der Bund geht hier mit schlechtem Beispiel voran. Die Deutsche Bahn, die verantwortlich ist für die Reichsbahn, zahlt zwar die Pension für die Reichsbahner, aber mit dem Rest will sie nichts zu tun haben. Allerdings hat die Deutsche Bahn, damals der Vorstand Grube, auch Historiker beauftragt, die zu eindeutigen Ergebnissen gekommen sind. Von daher kommt dieses Unrecht zumindest im Eisenbahnmuseum in Nürnberg vor, aber auch nicht mehr. Und ich finde auch, dass hier die Gesellschaft, also der Bund, sich umtun sollte und mit gutem Beispiel vielleicht vorangehen könnte. Ja, das nochmal dazu. Und jetzt zu der Ausstattung des Fonds von Seiten des Bundes. Ja, der Bund will hier jährlich für 10 Jahre jeweils 1 Million eingeben. Die Zahl ist sicherlich irgendwie gegriffen, die ist irgendwie hergeleitet von den neuen Bundesländern. Ob dies dann ausreicht, da habe ich meine Zweifel. Das kommt darauf an, wie man diesen Härtefallfonds ausstattet. Wir möchten ausdrücklich, dass diese Härtefallfonds tatsächlich für Härtefälle ist und für besondere Fälle, die nicht woanders abgegolten werden. Ich sage mal ein Beispiel. Warum soll es Menschen, die alt geworden sind, die nicht gut situiert sind, warum sollen die nicht alle 2 Jahre auch mal eine Erholungsreise machen können? Nicht auf die Malediven, aber innerhalb der EU oder innerhalb Deutschlands oder was auch immer. oder auch solche Dinge, wenn jeder weiß, wenn man, dass man Anträge, wenn man gebrechlich ist, bei der Pflegekasse stellen kann und so weiter. Aber ich weiß aus eigener, auf meine eigene Familie, so eine Badewanne mit Seiteneinstieg, die kostet 6.000 Euro. Ja, das zahlt keine Kasse. Und wenn man da was dazu tun kann, ist das auch gut. Aber ich hoffe, dass wir bei den Kriterien dann so sind, dass es tatsächlich, außer, weil es ja auch eine Stiftung ist, die Häftlingshilfestiftung, die das dann für uns leisten soll, unter fachlicher Führung der Opferbeauftragten, dass wir tatsächlich diesen einzelnen Menschen gerecht werden können. Beim Thema Zwangsadoption nur so viel. Zwangsadoptionsfälle, das ist mittlerweile ja belegt, ja, in vielen Fällen. Und wir beraten hier so gut wie es kommt mit Hilfe des Berliner Landesbeauftragten. Auch das Bundesministerium, das Innenministerium hat ja auch eine Beratungsstelle eingerichtet und hat da noch Forschung in Auftrag gegeben. Das ist eine gute Sache, wie man das abgelten kann. Das weiß ich nicht, da habe ich noch keine Erkenntnisse dazu. Hilfen wären schon mal wichtig. Und beim Thema diese Kinder, die verstorben sind, da hat sich bei uns in meiner Meinung nichts geändert. Es gibt keinen einzigen belegbaren Fall, dass Kinder sozusagen als tot erklärt wurden und dann unter anderen Namen wieder aufgetaucht sind. Wenn es einen einzigen Fall gäbe, wären wir natürlich sofort mit dabei, aber wir haben im Moment keinerlei feste Anhaltspunkte, dass dies so wäre. So viel vielleicht zur ersten Runde.
Vielen Dank. Herr Dr. Wursche, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vieles ist ja schon zu den verschiedenen Themen gesagt worden. Ich würde vielleicht einige Aspekte hinzufügen. Ich habe 5 Punkte mir aufgeschrieben, die an mich gerichtet mit waren. Das Zweitantragsrecht. Das Zweitantragsrecht ist momentan so, dass es an 2 Zufälligkeiten eigentlich liegt, ob eine Möglichkeit des Zweitantrages stattfindet. Und zwar einmal, wo die Repression stattfand, nämlich in dem Bundesland kann man auch den Antrag für einen zweiten Antrag stellen. Und die Gerichte in den jeweilig unterschiedlichen Ländern nehmen diese Anträge unterschiedlich an. In Thüringen gibt es nicht die Möglichkeit, den Zweitantrag anzunehmen. In anderen Gerichten bzw. in anderen Bundesländern ist das der Fall. Und die zweite Zufälligkeit ist, wann man diesen Antrag gestellt hat. Wenn man den Antrag 2010, 2011 gestellt hat, wurde er abgelehnt. Und mit der gleichen Verfolgungsgeschichte, mit der gleichen Situation wäre dieser Antrag heute bei dem gleichen Gericht möglich, diesen Antrag zu stellen. Es sind 2 Zufälligkeiten, die, und da gibt es also die mitten durch Geschichte oder mitten durch Familien gehen können. Wir haben in der Thüringer Behörde eine Familie, Bruder und Schwester. Die Schwester hat ihren Antrag beide waren als Heimkinder längere Zeit in den entsprechenden Verwahreinrichtungen. Die Schwester hat diesen Antrag gestellt, auch mit Unterstützung der Landesbeauftragten, weil bis 2019 waren die Gesetze ja jeweils befristet. Das heißt, unsere Aufgabe war, mit der Befristung bis 2019 dafür zu sorgen, dass Menschen diese Möglichkeit des Antrages wahrnehmen. Er ist abgelehnt worden. Ihr Bruder ist aufgrund des Beispiels seiner Schwester mit seiner Biografie wieder näher in Kontakt gekommen, hat jetzt den Antrag gestellt, er wurde angenommen und er bekommt eine Rehabilitierung. Also dieser Riss geht durch die Familie durch, 2 gleiche Verfolgungsschicksale, die aber unterschiedlich bewertet sind. Und ich denke, das ist ein Umstand, der nicht auf Dauer oder auch zukünftig nicht bestehen kann, zumal das Oberlandesgericht in Jena jetzt auch die Zulässigkeit eines Zweitantragsrechts beim Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt hat, um diese konkurrierenden Gesetzgebungen zu hinterfragen bzw. gleichzuziehen. Die Frage wird sein oder die Antwort wird sein, was der Bundesgerichtshof entscheidet. Er wird wahrscheinlich dem Gesetzgeber die Entscheidung zurückgeben und sagen, wenn Sie das ändern wollen, dann müssen Sie das Gesetz ändern. Und Sie haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, voraussichtlich dieses Gesetz zu ändern. In der letzten Novellierung hat die FDP-Fraktion einen, finde ich, sehr akzeptablen Vorschlag vorgelegt, der genau darum sich dreht, dass diejenigen Fälle, die nach jetzigem Stand rehabilitierbar wären, eben auch dieses Zweitantragsrecht zur Verfügung gestellt bekämen. Also es würde kein großer Run auf die Gerichte entstehen, dahingehend, dass jeder, der meint, noch mal den zweiten Antrag stellen zu wollen, dass das dann passiert, sondern es würde wirklich nur diejenigen betreffen, die nach jetziger Gesetzeslage auch rehabilitierbar wären. Vielleicht dazu den Zwangsaussiedlungen. ist natürlich eine spannende Sache, die angesprochen worden ist. Es ist erstmal sehr schön, dass die Zwangsausgesiedelten nochmal mit einer symbolischen Summe von 1.500 Euro für ihren Heimatverlust entschädigt, symbolisch gewürdigt werden sollen, also ihr Leid noch einmal symbolisch gewürdigt werden soll. Die Gleichsetzung allerdings mit Menschen, die einer Zersetzungsmaßnahme, die ja an sich folgenlos geblieben ist, weil eine folgenreiche Zersetzungsmaßnahme ja wiederum in den Rehabilitierungsgesetzen abgegolten wird, das gleichzusetzen, entspricht meiner Meinung nach nicht den gleichen Tatbeständen dahingehend, dass Zersetzungsopfer oft mit Stigmatisierung ihr ganzes Leben beziehungsweise die Zwangsausgesiedelten mit Stigmatisierung ihr ganzes Leben mit Neuanfängen in den jeweiligen neuen Orten zu tun hatten. Wenn Sie mit Menschen sprechen, die dieses Schicksal hatten, das ist eine mehr als tiefe Kerbe in ihrem Schicksal. Das wirkt bis heute nach, das wirkt auch so weit nach, dass viele in ihren ehemaligen Heimen, in ihren ehemaligen Orten gar nicht mehr zurück konnten, weil sozusagen die Bewohnerschaften während der DDR-Zeiten sich geändert hatten und man gar nicht mehr in den eigentlichen Heimatort zurückkam, weil in der Nähe des Grenzgebietes eben eher systemtreue Menschen angesiedelt worden sind, die wiederum auch im Nachhinein, 20, 25 Jahre danach, eher despektierlich auf jene schauen, die als dort damals zwangsausgesiedelt worden sind. Thüringen hat mit 750 Kilometer innerdeutsche Grenze den längsten Grenzabschnitt. Das heißt, durch die zwei Zwangsaussiedlungsaktionen in den 50er und 60er Jahren gibt es faktisch gesehen die meisten Zwangsausgesiedelten an der innerdeutschen Grenze in Thüringen. Und die politische Parteienlandschaft bzw. die Politiker in Thüringen haben natürlich auf diesen Vortrag der Zwangsausgesiedelten, die in den 90er Jahren noch deutlich über 1.000, über 2.000 Biografien, Schicksale, Höfe, Eigentum hatten, haben darauf in Thüringen reagiert und haben in Thüringen für diese gerade explizit auch in Thüringen starke Opfergruppe eine Lösung für Thüringen gefunden, weil andere Länder nicht mitgehen wollten und der Bund sich ja auch eher zurückhielt bei einer weiteren, Zugabe beziehungsweise einer weiteren Annahme an die zu den Zwangsausgesiedelten. Und das Land Thüringen hat dann, um nicht in Konkurrenz mit der Bundesgesetzgebung, auch nicht in der Hoffnung, um eine zukünftige Bundesgesetzgebung zu stehen, eine Stiftung bürgerlichen Rechtes gegründet, hat die mit Geld ausgestattet und hat knapp mehr als 2000 Fälle bearbeitet und ca. 8 Millionen D-Mark damals an die Betroffenen ausgegeben. Das hat man aber bewusst gemacht, diese Stiftung bürgerlichen Rechtes, um eben nicht mit der Möglichkeit in Konkurrenz zu stehen, dass wenn der Bund sich noch einmal aufmacht, Zwangsausgesiedelte über verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsmaßnahmen besser zu stellen, dass da kein Ausschließungsgrund da ist. Deswegen finde ich es nicht fair und ich finde es auch nicht richtig, jetzt darüber nachzudenken, diese Zahlung von vor 25 Jahren zu nehmen, um eine bundesweite symbolische Leistung für die Zwangsausgesiedelten minus die Thüringerinnen und Thüringer zu rechnen. Das halte ich quasi für diejenigen, die, also die meisten Betroffenen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, diejenigen, die in Thüringen waren, nach 25 Jahren, für nicht argumentierbar und halte das auch schlichtweg für falsch. Der dritte Punkt, der angesprochen worden war, war die Genese des Gesetzes. Die Genese des Gesetzes war so wie wahrscheinlich oft und üblich. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass im Koalitionsvertrag dieses Thema aufgenommen worden ist. Es war der richtige Weg. Alleine, dass es im Koalitionsvertrag stand, hatte etwas mit viel Arbeit, mit viel informeller Arbeit, mit viel Arbeit im positiven Sinne, Lobbyismus der Opfergruppen, der Landesbeauftragten, all jener zu tun, die mit dem Thema beschäftigt sind. Und dann haben die Landesbeauftragten, aber auch andere, auf Grundlage dieses Koalitionsvertrages Stellungnahmen gegenüber der Politik, gegenüber jedem politisch handelnden Personen in der Regierung deutlich gemacht. Und dann hat man gewartet. Also wir haben darauf gewartet, dass das BMJ den Referentenentwurf vorlegt. Und dann hat letztlich die politische Arbeit beginnen können, dass mit dem, wenn etwas vorliegt, man auch schaut, was von den Forderungen, von den politischen Diskussionen, von den informellen Beredungen, die natürlich auch stattgefunden haben. Ich erinnere an einige Arbeitsgespräche, die auch von der Bundesopferbeauftragten organisiert werden. Also man war schon im Gespräch, aber faktisch gesehen kann man ja erst auf den Gesetzesentwurf reagieren, wenn er da liegt. Und das wurde dann auch gemacht. Die Stellungnahmen sind ja reichlich eingegangen im Vorfeld, also jetzt im Sommer. Dann ist die Situation entstanden, dass ja der erste Gesetzesentwurf durchgelaufen ist und wir jetzt sind jetzt in der Situation, in der wir sind, dass wir diejenigen, die versuchen, an den verschiedenen Stellschrauben und an den Verbesserungen noch zu arbeiten, natürlich auf die Akteure im politischen Raum hoffen, dass da das eine oder andere passiert. Ich habe das in meiner Stellungnahme auch noch mal deutlich gemacht, dass der Bundestag ja eine Ehrenerklärung auch gegenüber den Opfern der kommunistischen Gewaltherrschaft 92 damals schon ausgedrückt hat und verschiedene Publikationen, verschiedenes Reden der Landesbeauftragten mit den Betroffenen zeugt davon, dass das konkrete Umsetzen dieser Gesetze genau dieses Erfüllen dieser Ehrenerklärung ist. Also dieses Handeln, was Sie tun als Bundestagsabgeordnete, kommt bei den Betroffenen an und wird stark wahrgenommen. Die eine Frage, Frau Pichotta, die erleichterte Zugang zur Opferrente, den habe ich nicht ganz verstanden. Da müssten Sie noch mal nachschärfen, was Sie da gemeint haben. Das können wir vielleicht in der zweiten Runde machen oder gleich jetzt. Der letzte Punkt, den ich noch hatte, war der Härtefallfonds. Ich hatte darauf auch noch vorhin schon hingewiesen. Wie er jetzt in das Gesetz eingefügt worden ist, ist, glaube ich, der richtige Weg dahingehend, dass der Härtefallfonds existiert. Ich glaube, das Wesentliche, auf was zu achten ist, ist das, was jetzt gerade noch als Billigkeitsrichtlinien bzw. als Richtlinien definiert wird. Wie soll dieser Härtefallfonds eigentlich aussehen? Welche Zugänge für welche Person, unter welcher Berücksichtigung, welche Rehabilitierung oder wie auch immer, wie soll das aussehen? Und dieses je konkreter, je klarer das definiert wird, dann kann man eigentlich auch ernsthaft darüber nachdenken, wie groß das Volumen dieses Härtefallfonds sein kann, weil dann ist erst zu berechnen, wer eigentlich Zugang hat. Alles andere ist eher der Versuch, eine Gruppe zu beschreiben, die noch gar nicht beschrieben werden kann, weil die Kriterien derer, die in diesem Härtefallfonds sozusagen in eine Zuwendung bekommen sollen, auch wie hoch die Zuwendung sein soll. Soll sie eine sachliche Zuwendung sein? Soll sie eine pauschal monetäre Zuwendung sein? Das ist alles nicht klar. Und ich glaube, bevor man das nicht zumindest einigermaßen durchgedacht und überlegt hat, wie das aussehen kann, kann man auch nicht seriös die Größe bzw. die Umsetzung des Härtefallfonds beschreiben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die ostdeutschen Bundesländer jeweils einen eigenen Härtefallfonds haben mit sehr unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen für die Betroffenen, mit sehr unterschiedlichen auch Ausfüllungen, also im Sinne von den Personen, die auf diese Härtefallfonds zugreifen können. Und der jetzige Idee des Härtefallfonds nimmt ihr die ostdeutschen Bundesländer raus. Also das heißt, die Summe ist eigentlich berechnet für die westdeutschen Bundesländer. Es kann natürlich nicht sein, dass ein bundesdeutscher Härtefallfonds sich nur auf die westdeutschen Länder bezieht. Ich weiß allerdings, dass diese Regelung, wenn die ostdeutschen Bundesländer dazukommen sollen oder wie das dann, das ist auch ein Stück Arbeit. Also ich glaube, da muss man auch noch sich Gedanken machen, wenn es ein Gesamtbundesdeutscher ist, wie geht man mit den Landeshärtefallfonds um oder nicht. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die geklärt werden muss, bevor seriös über die Größe, Ausgabe und auch die Beschreibung des Härtefallfonds weitergesprochen werden kann bzw. sollte das mitgedacht werden. Und die eine offene Frage hätte ich noch, die müsste ich aber noch mal gestellt bekommen.
Machen wir in der zweiten Runde, glaube ich. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Wurschi. Wir haben jetzt eine halbe Stunde für die zweite Runde. 3 Minuten pro Abgeordneter bleibt. Die Sachverständigen würde ich jeweils bitten, in 5 Minuten dann das, was noch gefragt wird, zu beantworten. Danach kommt nämlich der große Block des Filmfördergesetzes und das wird auch noch mal spannend. Wir gehen in die zweite Runde. Ich darf noch mal als Berichterstatterin 3 Sätze dazu sagen. Herr Dombrovskis, Sie haben das wirklich hervorragend aufgezeichnet. Wir beide sind ja auch seit der letzten Legislatur sehr intensiv dabei und waren beide trotz allem froh, das, was wir in der letzten Runde in der Großen Koalition in das Gesetz reinbekommen haben, wohl wissend, welche Schwächen das Ganze hat. Und die versuchen wir jetzt gemeinsam auszumerzen, diese Schwächen zu konkretisieren und das machbar zu machen. Es ist schade, dass wir das nicht schon in der letzten Legislatur geschafft haben. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Es war einfach nicht mehrheitsfähig und nicht durchsetzbar. So hoffen wir, dass mit mehr Erkenntnis und mehr Forschung und mehr Hintergrund jetzt die Akzeptanz breiter da ist und dass wir in dieser Legislatur die ganzen Punkte, die Sie zu Recht benannt haben, jetzt gemeinsam dann so regeln können, dass ein Stückchen Wiedergutmachung wieder gut gemacht werden kann, ist eh nicht komplett, aber ein Stückchen Anerkennung, Respekt und Wiedergutmachung auch so durchsetzbar ist und praktikabel ist für diejenigen, die das Leid erlitten haben. Ich habe nur noch eine Frage, die bei mir übrig ist, liegt auch daran, dass ich heute Morgen schon viel gestellt habe und zugehört habe. Ich würde noch mal auf das Thema Zersetzung Opfer außerhalb der DDR gerne eingehen wollen und würde Herrn Dombrowski noch mal bitten, dass er dazu ein paar Sätze sagt, weil das ist auch noch offen geblieben. Bisher können nur diejenigen, die auf dem Gebiet der DDR stattgefundene Zersetzung überhaupt angebracht werden. Aber wir wissen, dass es natürlich auch weiter stattgefunden hat. Auch wenn man freigekauft war oder wenn man ausreisen durfte, hat die Zersetzung von Seiten der DDR weiter stattgefunden. Und dazu würde ich gerne noch drei Sätze hören von Ihnen, weil das haben wir auch noch mit auf der Agenda zum Besprechen, ob da nicht etwas verändert werden kann im Gesetz. Vielen Dank. Dann für die CDU-CSU-Fraktion Frau Dr. Schenderlein noch mal bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die sehr umfassenden Antworten. Und die waren auch sehr aufschlussreich. Eine Frage ans BMJ kann ich auch fragen mit, genau so. Ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne ans BMJ richten würde. Sie haben die Forderung nach einer Erhöhung der SED-Opferrente vor der Dynamisierung mit Hinweis auf die Haushaltslage abgelehnt. Können Sie uns die finanzielle Größenordnung beziffern, die mit dieser Erhöhung verbunden wäre? Und eine zweite Frage. Sie haben auch die Forderung des Bundesrates abgelehnt, die Bedürftigkeitsprüfung für die Gewährung der Leistungen an Haftopfer abzuschaffen. Man orientiere sich an vergleichbaren Regelungen für andere Opfergruppen. Können Sie uns mitteilen, welche das dann sind? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Pirotto nochmal, bitteschön.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank für alle bisherigen Ausführungen. Ich schließe mich auch den Bitten um zusätzliche Ausführungen meiner beiden Vorrednerinnen gerade an, also auch an die Fragen zum BMJ. Wir befinden uns ja gerade auch in Haushaltsverhandlungen und das ist natürlich auch in diesen Haushaltsverhandlungen ein relevanter Punkt. Und auch ich würde mich der Bitte anschließen, Herr Dombrowski, dass Sie noch mal zum Punkt Zersetzungsopfer außerhalb des Gebietes der DDR hier ausführen können. Ich würde, bevor Herr Wuschi ich gleich noch mal auf die Frage, die aus der ersten Runde noch offen ist, eingehe, noch einmal den Punkt gesundheitliche Schäden und Nachweis gesundheitliche Schäden, Frau Zupke, eingehen. Das war ja jetzt in der ersten Runde auch noch nicht so stark Thema. Und wir erleben ja, ich meine, jetzt 35 Jahre nach 1989, großes Jubiläum. Und wir merken, dass auch in der Öffentlichkeit ja bestimmte Formen der Schädigung und des Opferwerdens von Menschen in der DDR überhaupt erst Thema werden. Also der ganze Komplex sogenannte HGW-Personen, die Frage Tripperburgen, das ist ja jetzt auch durch auch die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks teilweise erst einer etwas größeren Zahl an Menschen bekannt geworden, was da an vielen Orten in der DDR auch passiert ist und Frauen an Unrecht angetan wurde. Und vielleicht auch das mal als Beispiel nehmen, wie schwer das ist, jetzt gerade mit einem Verzug von auch 35 Jahren den Nachweis zu erbringen, dass gesundheitliche Schäden 35 Jahre später auf was zurückzuführen sind, das vor wirklich langer Zeit geschehen ist. Und wenn Sie das vielleicht am Beispiel solcher Fälle einmal darstellen könnten. Und Herr Wuschi, das bezieht sich, die Frage aus der ersten Runde bezieht sich so ein bisschen auf eine Ihrer Fragen, weil Sie sich ja in Ihrer Stellungnahme auch neben der Dynamisierung dafür ausgesprochen hatten, einen erleichterten Zugang in die Opferrente zu ermöglichen und einfach die Bitte noch mal darzustellen, was aus Ihrer Sicht die Punkte wären, die einen erleichterten Zugang sicherstellen würden. Also einfach ganz konkret. Dankeschön.
Vielen Dank für die AfD. Herr Dr. Frömming nochmal.
Ja, vielen Dank nochmal für das Wort. Vielen Dank für die Antwort, sehr geehrter Herr Dombrowski. Natürlich gibt es noch den systematischen Beweis nicht dafür, dass es tatsächlich quasi in Reihe vorgetäuschten Kindstod oder so etwas gegeben hätte. Aber es gibt dazu ja eine angeregte Diskussion, die jetzt auch nochmal gerade nach dem Erscheinen von Matthias Hüglers Roman Maifliegenzeit auf aufgekommen ist. Und meines Wissens laufen dazu ja auch noch Forschungsvorhaben. Dass es nicht ganz leicht ist, hier einen Nachweis zu bringen, dass es tatsächlich so etwas gegeben hat, liegt auf der Hand. Es müssen ja beide zusammenkommen. Einmal Eltern, die irgendwie auf die Idee kommen, mein Kind ist vielleicht doch nicht tot gewesen. Und auf der anderen Seite das Kind. Die müssen sich irgendwie treffen. Da könnten die sozialen Medien aber helfen. Und zweitens müsste natürlich ein DNA-Test Gewissheit geben. Nach meiner Kenntnis gibt es, glaube ich, einen Fall, wo es zumindest nahelegt, dass so etwas passiert ist. Tausende andere tauschen sich auf Facebook aus über diese Fragen. Ich würde denen jetzt nicht eine kollektive Psychose unterstellen. Ich glaube, diesem Regime ist einiges zuzutrauen und vielleicht auch das. Jetzt aber meine letzte Frage, die ich noch mal an Frau Zupke richten wollte. Es geht mir noch mal um die Gestaltung des schwierigen Verhältnisses zwischen Stiftung, Bundesjustizministerium und den ganzen involvierten Stellen, auch wie der Härtefallfonds dann organisiert werden soll. Und diskutiert wurde immer auch die Frage mit der Rechtsaufsicht und der Fachaufsicht. Könnten Sie noch mal sagen, wie Sie das genau sehen, wo sollte die Rechts- und wo die Fachaufsicht liegen? Sollte Rechts- und Fachaufsicht beides beim Bundesjustizministerium liegen oder doch eher bei Ihnen oder ein Teil bei Ihnen, der andere da? Das würde mich noch mal interessieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die FDP, Frau Glukowski-Merten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und auch von mir vielen Dank an die Sachverständigen für die erste Runde. Die war sehr ausführlich. Und deswegen würde ich gerne in der zweiten Runde den Blick auf die Unterrichtung zu senden, die unsere Opferbeauftragte verfasst hat. Und deswegen meine Schlaglichter sozusagen in der zweiten Runde mehr auf diesen Teil. Aufgrund der zeitlichen Distanz sowie der repressiven Strukturen in der DDR, in der Nachweis für einen kausalen Zusammenhang von Ursache, Schädigungen und Folgen schwer zu erbringen. Sie plädieren in Ihrer Unterrichtung, liebe Frau Zupke, dafür für eine Regelung zu implementieren, wonach der Zusammenhang zwischen schädigendem Ereignis und gesundheitlicher Schädigung zukünftig anhand differenzierter Kriterien als gegeben vorausgesetzt wird. Eine sogenannte kriterienbasierte Vermutungsregelung, die auch flexibel an wissenschaftliche Erkenntnisse in der Medizin angepasst werden kann. Es wäre schön, wenn Sie doch bitte da noch mal ausführen können, welche Vorzüge das hätte gegenüber anderen Regelungen, gerade auch im Hinblick auf den Bürokratieabbau. Und erläutern Sie uns gerne, ob Sie mit dem erleichterten Kausalitätsnachweis, der über die Lösung, die mit dem sozialen Entschädigungsrecht gefunden worden ist, zufrieden sind. Und als zweites, Sie schlagen ebenfalls vor, als Orientierung für diese kriterienbasierte Vermutungsregelung eine Einsatzunfallverordnung aus dem Bereich des Soldatenrechts heranzuziehen. Vielleicht können Sie da auch noch mal kurz die Vorzüge des Vorgehens erläutern.
Vielen Dank. Ich würde in dieser Runde anfangen mit dem BMJ, mit der Beantwortung der Fragen. Danach Herr Dombrowski, Herr Wurschi und Frau Zupke kann noch mal den Abbinder machen als Opferbeauftragte. Bitte schön, Herr Bindels.
Ja, herzlichen Dank. Die eine Frage war, welche... So, der geht immer wieder hoch. Ich halte es mal fest. Die erste Frage war, wie hoch werden die Kosten sein, wenn man auch rückwirkend einen Inflationsausgleich vorsieht? Wir haben das ja ab nächstem Jahr vorgesehen. Das ist deshalb so ein bisschen schwer zu schätzen, weil die Erhöhung des Sockelbetrags dann auf 400, wie Frau Zupke vorgeschlagen hat, sich dann natürlich auch auswirkt auf die Dynamisierung. Das heißt, dann erhöht sich auch der Betrag, ab dem in den Folgejahren jeweils die Erhöhung stattfindet. Das heißt, eine Erhöhung des Sockelbetrags von 330 auf dann 400 würde bedeuten, dass auch in den Folgejahren Zusatzkosten entstehen bei dieser Höhe. Deswegen kann man das im Moment noch nicht ganz genau beziffern. Wir schätzen bei einer Erhöhung auf 400 Euro pro Monat, dass man mit etwa 25 Millionen rechnen muss, jährlich. Das ist ein Betrag, der nicht in unserem Haushalt vorgesehen ist. Wir sind bei der Auslegung des Koalitionsvertrages davon ausgegangen, dass wir abweichen von dem, was in der letzten Legislatur vereinbart worden ist. In der letzten Legislatur hat man ja auch die Frage Dynamisierung diskutiert, hat das dann nicht gemacht, sondern sich entschieden, dafür alle 5 Jahre über eine Erhöhung nachzudenken. Also nur eine Prüfung alle 5 Jahre, keine Festlegung. Bewegung, sodass wir davon ausgegangen sind, dass die Dynamisierung für die Zukunft eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geltenden Recht jetzt schon ist und haben uns dann bei der Ausgestaltung schlicht und einfach an dem orientiert, was in unserem Titel für diese Zwecke vorgesehen ist. Also wenn man das machen wollte, diese rückwirkende Dynamisierung, dann gibt es sicher gute Argumente dafür, das zu tun. Das will ich nicht bestreiten. Dann müsste man nur schauen, dass diese 25 Millionen dann sozusagen on top auf den Titel noch drauf kämen, weil der Justizhaushalt, ich glaube, das wird auch allseits bekannt sein, ist einer der kleinsten, der personalbasiert ist, ich glaube 70% Personalkosten. Das sind keine Reserven, das anderweitig auszugleichen. Der zweite Punkt, Bedürftigkeit. Bedürftigkeitsprüfung bei staatlichen Leistungen, die sich nicht darauf beziehen, dass man Schadensersatz leistet, also dass man eine Verpflichtung aus Rechtsgründen hat, einen bestimmten Ausgleich zu leisten, sind grundsätzlich immer an Bedürftigkeit orientiert. Das haben wir im Sozialrecht. Ich habe hier Beispiele, das ist der 93 SGB 14. Wir haben es auch in den Rehabilitierungsgesetzen drin, in dem 8 berufliches Rehabilitierungsgesetz und anderen Stellen. Mit anderen Worten, das ist eigentlich eine gängige Entscheidung des Gesetzgebers bei Leistungen, auf die man keinen Anspruch hat, die dann nur denjenigen Personen zugänglich zu machen, die auch einen entsprechenden Bedarf für haben. Und da wurde ja auch in der Diskussion heute Morgen immer wieder abgestellt auf diejenigen, die in den Bereich Armutsgrenze kommen. Das sind alles nicht die Personen, die ein Problem mit der Bedürftigkeitsprüfung haben. Das heißt, da, wo man helfen will, wo der Bedarf da ist, wird auch die Bedürftigkeitsprüfung nicht dazu führen, dass der Antrag nicht bewilligt wird. Würde man die Bedürftigkeit hier in einem Bereich abschaffen wollen, hätte man natürlich die Diskussion, warum nur in diesem einen Bereich und nicht in anderen. Das heißt, dann müsste man im Prinzip in den Rehabilitierungsgesetzen schauen, dass man da eine einigermaßen Gleichbehandlung hinbekommt. Danke.
Herr Dombrowski, bitte.
Ja, hier war ja die Frage zum Thema Zersetzung. Hier gibt es ja eine Regelung für Zersetzungsopfer, das heißt, mal übersetzt, für Menschen, die zielstrebig vom MFS der DDR ins Visier genommen wurde, um ihren Ruf zu schädigen, um ihre Entwicklung aufzuhalten, um ihnen Zweifel zu sehen am eigenen Leistungsvermögen, bis hin zu den Versuchen, Menschen sozusagen in die als psychisch auffällig werden zu lassen, unter Beeinflussung des Kollegenkreises. Und eine Grundregel war gewesen, die Zielobjekte des MFS bei der Themasetzung sollten nicht verfolgen können, warum sich bestimmte Dinge so entwickeln oder gestalten, wie sie es dann erleben mussten. Und wenn die Kollegen getuschelt haben, dann sollte man die das auch nicht erfahren. Das ist die Zersetzungsrichtlinie des MFS. Und in der Anwendung sozusagen dieser Zersetzungsregelung scheint mir diese Richtlinie wenig bekannt zu sein. Das Thema ist eigentlich, dass inwieweit diese Regelung für Zersetzungsopfer, diese zu entschädigen, anerkennen mit 1.500 Euro, nur für das Gebiet der ehemaligen DDR zutrifft und muss eine hoheitliche Veranlassung gewesen sein und so weiter. Und warum diese Regelung, zumindest in der Praxisanwendung, nicht für Zersetzungsopfer des MFS, zum Beispiel in West-Berlin oder in Hannover oder sonst wo, zutraf. Und da ich auch ein Betroffener davon bin, ich habe da vorhin im Rechtsausschuss näher zu ausgeführt, ist bei mir zum Beispiel, ich habe einen Antrag gestellt beim Landesamt in Berlin. Wir haben das abgelehnt, dann ging es zum Verwaltungsgericht. Die haben das abgelehnt, und weil es sozusagen ein Präzedenzfall war, als erstes auch beim Bundesverwaltungsgericht auch abgelehnt. Das hat mich nicht überrascht, weil ich ja die Schwächen des Gesetzes erkannt habe, was bei den Abgeordneten im Rechtsausschuss damals um Mitternacht für diese Regelung gestimmt haben, war, glaube ich, nicht präsent gewesen, dass dies so die Zersetzungsopfer auf dem alten Gebiet der Bundesrepublik und West-Berlin sozusagen nicht zulässt. Und das ist insofern unverständlich und für mich auch nur dadurch erklärbar, dass im Denken vieler das Thema Stasi einfach begrenzt wird auf das Gebiet der ehemaligen DDR. Und das scheint mir ein Problem zu sein. Das findet sich auch woanders wieder, auch in der Strafjustiz, wie wir jüngst erst im Kulturausschuss in einer Anhörung zum Thema Bundesarchiv gehört haben, wo sie die Vizepräsidentin Frau Tietze da berichtet hat, dass das Landgericht Berlin sich schriftlich beim Bundesarchiv bedankt hätte für die Arbeit, die eigentlich die Staatsanwaltschaft hätte leisten müssen bei der Suche, bei der Rechtsfindung des Mordes an einem polnischen Staatsbürger 1974. Hier hatte die Staatsanwaltschaft 2017 das Verfahren eingestellt, wegen Totschlag, weil es verjährt war. Und die Staatsanwaltschaft hat es nicht einmal fertig gebracht, einmal anzufragen im Bundesarchiv, ob es darüber Akten gibt, hat das Landgericht gemacht. Und da gibt es noch viele weitere Fälle, die ungeklärt sind oder nicht zu Ende aufgeklärt sind. Ich muss aber eben feststellen, das kommt wieder zu dem Thema, warum das eigentlich das Thema Stasi immer begrenzt wird, leider auf das Gebiet der DDR. Und das ist eben falsch. Das ist eben definitiv unrichtig. Und im Grunde genommen konnte das MFS im Westen machen, was sie wollten. Man konnte es bis zum Fall der Mauer natürlich schwer verfolgen. Aber danach hat sich auch keiner mehr gekümmert. Und ich finde das geradezu rechtsstaatsunwürdig. Und bei mir ist völlig klar, dass ich auch in der Aktenlage ein astreines Zersetzungsopfer bin, weil man jetzt in den Akten eben sehen kann, da sind die Unterlagen drin, der IM wird instruiert von der Telefonzelle Kurfürstendamm, ja, Ecke sowieso anzurufen, das zu sprechen und da rein zu sagen, gefälschte Briefe und das nur durch den Umstand, dass ich zu der Zeit in Westberlin gewohnt habe, sind eben diejenigen, die das zu beurteilen haben, der Meinung, man hätte sich ja schützen können im Rechtsstaat. Mein Freund Bernd Mollenhauer, 1980 von einem Stasi-IM in Westberlin ermordet wurde. Der Täter wurde auch vor Gericht gestellt, wurde als Totschlag gewertet. Nach 7 Jahren wurde er entlassen, was in Ordnung ist. War es erst einmal für die Justiz erledigt. Aber die Nachfrage, warum das MFS der Ehefrau dieses Mörders, Aribert Freder, so heißt er, 7 Jahre lang Unterhalt gezahlt hat, das macht keiner. Da interessiert sich kein Mensch dafür, was nicht die Strafjustiz hinter Männer zu finden. Das ist ungefähr so, als wenn die Berliner Polizei nur die Dealer von der Ecke aufgreifen würde und sie nicht interessieren würde für die Auftraggeber und Händler. Und ich finde, das kann so nicht sein. Ich möchte Sie auch, wenn Sie hier auch nicht unmittelbar zuständig sind, da Sie an Sie als Abgeordnete auch appellieren und auch ans Justizministerium, doch dafür darauf hinzuarbeiten, dass diese Altfälle, die aufgeklärt oder unaufgeklärt sind oder nicht vollständig aufgeklärt sind, dass man da eine Ermittlungsgruppe einsetzt, die auch zentral versucht, mit den Akten das zu rekonstruieren, was auch gelungen ist, jetzt in diesem einen Fall. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man dieses Gesetz so anwendet. Es ist unklar formuliert. Es liegt an Ihnen, das auch zu erweitern. Ich kann nicht sagen, wie viele davon vielleicht betroffen werden. Mir geht es auch nicht um 1.500 Euro, die brauche ich nicht. Da waren meine Anwaltskosten schon höher im Vorfeld. Mir ging es darum, eben Klarheit zu schaffen, auch klar zu machen, dass diese Regelung für die Zersetzungsopfer nicht funktioniert. Wenn es dann so gewollt ist tatsächlich, dass man sagt, das MFS konnte im alten Bundesgebiet ja machen, was sie wollen, interessiert uns gar nicht, dann ist das ja auch eine Meinung, darüber kann man diskutieren. Aber ich weiß, dass die Abgeordneten das so nicht sehen. Und von daher würde ich Sie auch bitten, daran nochmal sich darüber Gedanken zu machen und diese, wie ich finde, eine Kleinigkeit. Es sind so viele nicht, die davon betroffen sind. Und meine, bei mir waren es 14 IMs, die im Westberlin eingesetzt waren. Bei Roland Jahn waren es fast 50. Ja, dass der Rechtsstaat das akzeptiert, dass deutsche Bürger so drangsaliert werden können, ist nicht akzeptabel.
Vielen Dank. Herr Dr. Woschin.
Ja, zur Frage der gesundheitlichen Schäden oder des Nachweises wird ja Frau Zupke noch eingehen. Die Frage der Opferrente oder der besonderen Zuwendung an strafrechtlich Rehabilitierte ist natürlich eine spannende Frage dahingehend, dass Sie ja vor 5 Jahren schon mal von 180 Tagen auf 90 Tage sozusagen die Frist verkürzt haben, ab wann diese Zuwendung gelten soll. Es gibt Debatten und ich glaube, das ist diese das Thema der Auseinandersetzung mit Vergangenheit, mit den Betroffenen, das ist natürlich die Alltagswahrnehmung, das Alltagsleid einerseits und der Versuch, das rechtsstaatlich in Gesetze zu bringen, die sozusagen vergleichbar sind mit anderen Gruppen, eine Herausforderung ist. Es gibt gute Gründe und gute Überlegungen zu sagen, dass schon der erste Tag der Haft eigentlich der Tag war, wo es Ansprüche geben sollte auf diese besondere Zuwendung. Aber das ist nicht in dem Thema beziehungsweise nicht in dem Gesetz vorgesehen. Deswegen ist es gar nicht die Frage, um die es eigentlich gehen kann. Eine Frage, die es sein könnte, ist natürlich die der Bedürftigkeit. Also wo fängt die Einzelfallprüfung der Bedürftigkeit an? Es ist so, dass die Mehrheit oder zunehmend die Menschen, die auf diese Ehrenpension, diese Opferrente oder die besondere Zuwendung zugreifen, im Rentenalter sind. Da wird keine Bedürftigkeitsprüfung angewandt. Diejenigen, die vorher im Berufsleben sind, da wird das in der Einzelfallprüfung dargestellt. Das hat Herr Bindeis, warum das so ist, rechtlich gerade versucht darzustellen. Und es ist eine Frage des politischen Willens, ob man den Betroffenen das weiterhin angedeihen lassen möchte oder eben nicht, mit allen Konsequenzen, die dann eben auch in Vergleichbarkeit beziehungsweise in jeweiligen Einzelfalllösungen erforderlich sind oder nicht. Insgesamt ist es so, dass, glaube ich, die Bedürftigkeitsprüfung bei den Betroffenen doch eher in einem sehr, sehr schmalen Grad ausfällt, da die Mehrheit einfach in einem Rentenalter beziehungsweise in genau einer finanziellen Situation ist, die eine Abschmelzung des Betrages der 330 Euro gar nicht gewährleistet, sodass man sich natürlich überlegen kann, ob es aufgrund der Menge oder der wenigen Größe derer, die dann bei der Bedürftigkeitsprüfung eine Abschmelzung dieser 330 Euro bekommen, ob das sinnhaft ist oder nicht. Aber letztlich ist es die Frage, die der Politiker sich stellen muss.
Vielen Dank. Frau Zupke.
Nach der Gesundheit, danke. Also wir haben ja seit Jahrzehnten das Problem, dass die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden sehr schwierig ist. Wir haben immer noch die Situation, dass die überwiegende Mehrheit, die breite Mehrheit, abgelehnt wird bei der Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Es wurden über die Jahrzehnte viele Dinge probiert. Es wurden Gutachterpools eingerichtet in verschiedenen Ländern. Es wurden Schulungen oder Gespräche mit Versorgungsämtern, mit Rehabilitierungsbehörden geführt. All dies hat nicht zu einer Verbesserung der Situation der Betroffenen geführt, sodass wir eben vor der Situation stehen. Wollen wir das weiter so laufen lassen oder brauchen wir eine Veränderung? Ich plädiere ganz klar dafür, wir brauchen eine Veränderung. Wann, wenn nicht jetzt? Und ausgehend vom Koalitionsvertrag, der ganz deutlich sagt, er möchte eine Verbesserung bei der Bewilligung und Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, wird das Thema ja auch schon Jahre und Jahrzehnte durch die Politik getrieben. Und die Anlehnung an das Soldatenversorgungsgesetz, die besteht darin, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Das Problem dabei ist, das war ja auch die Frage mit drinne, warum ist denn das so schwierig? Weil die Menschen nach 35, 40, 50, 60, 70 Jahren, ja, da staunen manche, aber es ist tatsächlich so, dass Menschen sich noch nach vielen Jahrzehnten dazu entscheiden, sich mit diesem Teil ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und darum erst dann beginnen damit. Und dann kommen eben auch solche Fragen. Warum ist das so? Weil manche Menschen unter diesem Schweigegebot, was ihnen auferlegt hat, das haben sie sehr verinnerlicht. Das äußere und innere Stigma haben sie verinnerlicht. Die Angst, sich mit diesem Teil ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Und manchmal passieren dann Dinge, die Kinder, die Enkel fragen oder es kommen bestimmte Lebenseinschnitte, die Menschen gehen in Rente. Und da passiert es eben auch noch nach Jahrzehnten. Aber ganz unabhängig davon, wann Sie es tun, Sie haben immer auch ähnliche Schwierigkeiten. So länger es her ist, umso schwerer ist es natürlich, weil die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden damit zusammenhängt, dass die Kausalität zwischen dem Erlebten und dem Schaden, also der heutigen Erkrankung, belegt sein muss. Die Beweislast liegt bei dem Betroffenen. Und auch wenn man die Gesetze und auch die Versorgungsmedizinverordnung liest oder auch jetzt das SGB 14, hört sich das alles wieder ganz toll an. Also weil ja immer drin steht, wenn mehr für die Wahrscheinlichkeit als dagegen spricht, dann soll das eben bewilligt werden. Das ist jetzt ein bisschen unscharf ausgedrückt, aber so, das ist die Botschaft. Aber die Praxis zeigt uns einfach, dass es nicht funktioniert. Sodass daraufhin natürlich der Gedanke entstand, wie können wir diesen Zwang zum Nachweis der Kausalität durchbrechen? Denn das ist aus meiner Sicht der einzige Weg und auch die Sicht der anderen Kollegen und Opferverbänden, die sich damit beschäftigen, das zu durchbrechen. Und da gibt es im Soldatenversorgungsgesetz einen Mechanismus. Es ist nicht das Gesetz, was ich meine, das Gesetz als solches, sondern der Mechanismus, wenn einsatzgeschädigte Soldaten Soldaten im Einsatz geschädigt waren und heute an einer Erkrankung leiden, brauchten sie das nicht nachweisen. Wir haben auf der einen Seite wie ein Katalog, wir haben hier das Erlebnis analog zu den Menschen, über die wir hier sprechen, wäre das beispielsweise die Haft. Auf der anderen Seite haben wir eine Erkrankung. Ja, sie liegt Jahrzehnte zurück. Aber ja, es gibt auch Forschung, die ganz klar belegt, ganz klar, das kann man sich angucken, dass eben diese Erfahrung, die die Menschen dort gemacht haben, ihr Leben auf Dauer verändert hat, dieser Einschnitt in das Leben, und dass es eben in hohen Prozentzahlen gegenüber der Normalbevölkerung eben auch zu bestimmten Krankheitsbildern führt. Und das wäre sozusagen die Lösung, die ich der Politik ja nahegelegen habe, vorgeschlagen habe, hier zu dieser Lösung zu finden, dem zuzustimmen. Und wie das dann ausgestaltet werden könnte, konkret auf der einen und auf der anderen Seite des Katalogs, das könnte man dann zusammen erarbeiten. Und dann kommt ja oft die Frage, ich glaube, die war auch damit gemeint, die aktuellen Regelungen nach dem neuen SGB 14, wo ja gesagt wurde, das wird ja jetzt alles besser. Und da kann ich nur sagen, wie bisher geht es auch im SGB 14 darum, dass der ursächliche Zusammenhang zwischen Repression und Erkrankung nachgewiesen werden muss. Das bedeutet ganz konkret ja auch immer, dass sozusagen das konkurrierende Erlebnis, also wenn die Menschen natürlich in den Jahrzehnten natürlich das Leben geht weiter, abgesehen mal davon, dass die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, natürlich auch in den Folgeerlebnissen ihres Lebens oft andere Erfahrungen machen, als sie vielleicht gemacht hätten, wenn ihnen das nicht passiert wäre. Davon mal ganz abgesehen. Aber dann wird gesagt, ja, da ist der Arbeitsplatz verloren gegangen, da kam eine Scheidung, da kam dies, das. Das wird daran schuld gewesen sein. Und wir brauchen einfach eine Regelung, die das ausschließt, dass die Menschen sich über Jahre, wir reden ja auch über Verfahren, die teilweise 10, 12, bis zu 16 Jahren dauern, wo die Menschen trotzdem leer ausgehen. Und es werden immer weniger dieser Betroffenen. Es ist auch gar keine Riesengruppe, wo wir dringend eben diese neue Regelung brauchen, weil die Leute werden ja auch immer weniger, immer älter. Und es ist eine der bedrückendsten Situationen. Ich habe da schon ganz, ganz viele wirklich schlimme Geschichten gehört. Und die andere Seite der Geschichte ist auch, dass viele Menschen sich davon abschrecken lassen und diese Anträge gar nicht mehr stellen. Also ganz konkret können wir das Problem nur lösen, indem wir die Kausalkette zwischen schädigendem Ereignis und heutige Erkrankung durchbrechen und dazu auch die Forschung als Argument benutzen, weil sie es eben mittlerweile eindeutig belegt. Also ich habe die Versorgungsämter der Länder über die Zahlen für die Zeiträume von 2015 bis 2023 abgefragt. Und da haben wir zum Beispiel in Hamburg eine Ablehnungsquote von 100, in Sachsen-Anhalt von 96. Es gibt aber auch Länder, in denen es besser läuft, zum Beispiel in Schleswig-Holstein bei 46%, in Sachsen sogar nur bei 14%. Da sieht man auch, wie sich dieser Ermessensspielraum, der sich natürlich aus solchen Gesetzen, wie sie halt sind, das ist ja auch in anderen Bereichen des sozialen Entschädigungsrechts so, was das eben für Auswirkungen hat. Und wenn dann, ich sage das noch dazu gerne, gefragt wird, ja, aber wir dürfen ja keine Präzedenzen schaffen, Frau Zupke, das geht ja nicht, dann kommen ja alle anderen auch. Dann sage ich, ja, aber ich meine, wir sehen, wenn der politische Wille da ist, am Beispiel des Soldatenrechts, es geht, wenn man will. Und die besondere Verantwortung, die der Staat eben auch, die Bundesrepublik für die Soldaten übernimmt, logischerweise, hat er auch im Einigungsvertrag übernommen, eine besondere Fürsorge zu leisten für die Opfer der SED-Diktatur. Und aus meiner Sicht ist das eine Analogie zu den Soldaten. Und aus meiner Sicht rechtfertigt dies absolut, diesen politischen Willen aufzubringen und den Menschen dahingehend auch noch zu helfen.
Vielen Dank.
Vielen Dank an die Sachverständigen, an die Ministerien, die da waren. Ich will noch mal sagen, manchmal ist ja, was länger dauert, auch gut. Kann den Kolleginnen und Kollegen, ich will das noch begründen, weil ich habe es normalerweise auch lieber schneller alles, noch mal ans Herz legen, dass wir die Stellungnahmen als Mitglieder des Kulturausschusses, die an den Rechtsausschuss gegangen sind, uns gerade zu dem Thema verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden noch mal angucken auch, also Sie sich selber, weil sich da inzwischen zwei Universitätskliniken, Leipzig und Magdeburg, damit beschäftigt haben, die Charité mit beschäftigt hat, zu ganz unterschiedlichen Dingen. Das betrifft sowohl das Thema, wie ist der Zusammenhang, wie kann eine Feststellung über Katalogverfahren oder anderes passieren? Gibt es diese Zusammenhänge und nicht? Das betrifft Dopingopfer und andere. Also ich muss sagen, diese drei Stellungnahmen sind wirklich hervorragend und die sind eben auch erst jetzt da, muss man sagen. Das ist der Unterschied zu vor 4, 5, 6 Jahren. Und dann sollten wir die auch nutzen für unsere eigene Argumentation. Und ich sag mal, für politische Präzedenzen ist halt die Politik zuständig. Und das sind wir. Und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam mit dem Rechtsausschuss hier was Gutes hinkriegen. Sage herzlichen Dank nochmal für das Fachgespräch und schließe das damit. Und wir gehen nicht raus, aber die Sachverständigen wechseln jetzt die Plätze, weil wir fahren dann gleich fort im nächsten Tagesordnungspunkt mit dem Filmfördergesetz. Vielen Dank nochmal.
Gut, wa? Ja. Ich habe leider vergessen, ich wollte eigentlich noch sagen. Naja, habe ich vergessen. Oh, Mikro kaputt gemacht.
So, sind alle da dafür? BKM zu. So. Gut, dann gucke ich mal. Der Kollege stöpselt sich noch ein. Alles gut? Ich würde in Anbetracht der Zeit und dessen, was wir auf unseren Handys immer an Nachrichten kriegen, was den Plenumsverlauf angeht, dass der parallel stattfindet, dafür werben, dass wir zügig zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, ich den aufrufen darf, und wir in die Beratung zum Filmfördergesetz gehen. Wir haben als erstes die Beratung, aber danach auch Abstimmung, wenn ich das mal sagen darf. Sieht ein bisschen leer auf der Seite. Nee, ich sage das den Fraktionen, die dafür sorgen müssen, dass ihre Mitglieder da sind. Ich habe das schon in die richtige Richtung in dem Fall gesagt. Ich kann auch den Hinweis einfach vergessen. Okay, vielen Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films, Filmfördergesetz, kurz genannt FFG, in der Drucksache 20-12660. Der Ausschuss hat dazu am 7. Oktober eine öffentliche Anhörung mit 10 Sachverständigen durchgeführt. Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP auf Ausschussdrucksache 20-2268 vor. Das Format der Beratung ist vereinbart, 2 Fraktionsrunden, je 3 Minuten, falls wir die brauchen, und 1,5 Minuten die Gruppe Die Linke, Gesamtdauer 60 Minuten. Ich bedauere, dass BKM es nicht für nötig gefunden hat. Ich sage daraus ausdrücklich hier an dieser Beratung teilzunehmen. Natürlich sind die wie immer eingeladen gewesen. Und es gibt wenige Gesetze, die wir hier in der Federführung haben. Das Filmfördergesetz ist es eins. Und insofern sage ich für den Ausschuss, glaube ich, wenn ich in das rund gucke, dass ich das sehr bedauerlich finde, dass das BKM hier überhaupt nicht vertreten ist mit niemandem. Hat dem Ausschusssekretariat mitgeteilt, sie sehen keine Notwendigkeit, hier teilzunehmen. Aber das war es mir wert und notwendig, was den Respekt gegenüber dem Ausschuss angeht und dem Gesetz hier zu sagen. Dann beginnen wir trotzdem. Wir machen unsere Arbeit. Und ich darf in der Reihenfolge, wie vereinbart, dann aufrufen. SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, FDP und Die Linke. Es beginnt für die SPD Frau Müntefering.
Ja, Frau Vorsitzende, ich bin Ihnen für den Hinweis sehr dankbar, den Sie zu Anfang gegeben haben, weil wir haben ja hier als Parlament in den letzten Wochen auf Grundlage des von der Regierung vorgelegten Gesetzesentwurfs diskutiert und durchaus intensive Beratungen miteinander gehabt. Und da ist es schon auch nötig. Und ich finde auch, das gebührt der Respekt, dass auch die Regierung, ganz unabhängig, wer sie führt, die Regierung dem Parlament auch zuhört und auch die Begründungen hier, Zustimmungen, Ablehnungen, wie auch immer, dort hier auch erfährt. Und das bitte ich Sie auch noch mal weiterzuleiten, ich glaube, in unser aller Sinne. Wir waren gerade mit einigen Ausschussmitgliedern, die hier für den Film zuständig sind, unten vor der Türe der Bundespressekonferenz und haben einen Appell entgegengenommen, den unterzeichnet haben viele Schauspielerinnen und Schauspieler, unter anderem Fatih Akin, Veronika Ferres, Iris Berben, Tom Tikwa, Anke Engelke und viele andere. Übergeben hat ihn Alexander Maria Lara, unter anderem als Präsidentin auch der Filmakademie. Und hier wird noch mal deutlich, ich habe Ihnen das mitgebracht, Frau Vorsitzende, auch den Text, dass die Gesamtreform kommen muss. Also das Gesetz des FFGs haben wir ja heute hier. Und ich möchte auch noch mal mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken für die Beratungen, die wirklich gut gelaufen sind. Ich glaube, wir haben auch die Vorlage dafür genutzt, auch noch entsprechende Änderungen einzubringen, die wir auch in der Anhörung hier aus der Branche gehört haben. Das war zum Beispiel die Ergebnisse des Branchendialogs bei der Auswertungskette, auf die wir uns verständigt haben, die wir respektieren wollen, zu der wir zurückkehren wollen. Das ist eine moderate Wiedereinführung der Medialeistungen unter Berücksichtigung auch weiterer Anbieter. Das sind andere Teile, die eben auch unterschiedlich auch wichtig waren in der Ampelkoalition. Und lieber Michael Sacher, lieber Thomas Hacker, danke für die guten Beratungen. Man kann Gesetze immer noch besser machen, das haben wir bewiesen. Lassen Sie mich in den 30 Sekunden, die ich noch habe, zwei wichtige kurze Punkte machen. Wir sind bei den Kinos, bei dem Modell. Frau Vorsitzende, bitte kurz zuhören, das wäre ganz nett, wenn ich das sagen darf.
Ich habe das Problem, es ist gerade zum Hammelsprung gerufen. Deshalb habe ich jetzt gewartet, ob ich dich sozusagen zu Ende reden lasse.
Dann lass uns das bitte erst machen, weil die Punkte wären mir wichtig, dass die alle hören,
unterbrechen war.
Wenn das geht.
Ja, du bist die Fünfte. Jetzt redet Michelle einfach die zwei Minuten oder eine Minute zu Ende dann und dann stehen wir auf.
Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Punkte will ich einfach machen, die über die Änderungen dieses Gesetzes hinausgehen, die aber für uns auch noch wichtig sind. Wir haben ja bei den Kinos uns darauf verständigt, bei diesem Modell zu bleiben, so wie es vom BKM vorgeschlagen ist, weil es eben auch zu mehr Gerechtigkeit führt. Wir haben die Zahlen vorgelegt bekommen, dass eben wenige der Kinos wirklich mehr belastet werden. Aber die 14 Kinos, um die es geht, da möchte ich heute hier in der Runde bitten, dass wir die FFA bitten. Für diese 14 Kinos, die um die sogenannten 200% Abgabe Mehrbelastung bekommen oder auferlegt bekommen, dass wir für diese 14 Kinos vielleicht in der FFA und mit der FFA zu einer Art Härtefallregelung kommen. Das wäre meine Bitte für das Protokoll, Frau Vorsitzende. Und der andere Punkt ist, die unabhängigen Produzenten durch die gesteigerte Bedeutung des Referenzwertes haben ein bisschen die Sorge, dass sie da an die Kandare genommen werden von verschiedenen Seiten. Das gilt es für die nächsten Monate zu beobachten. Das ändern wir jetzt hier nicht mehr. Wir wissen nicht, was da passiert. Ich will es nur jetzt sagen, dass da für die unabhängigen Produzierenden unser besonderes Augenmerk drauf liegen sollte für die nächste Zeit. Nochmal, der Entwurf war gut, er ist jetzt noch besser. Und ich bedanke mich wirklich auch für die Änderungen und für die Anregungen, die aus der Opposition, Marco Wanderwitz, auch von euch gekommen sind. Das war, glaube ich, auch aus der Anhörung heraus eine sehr einige Überzeugung oder eine sehr einige, wie soll ich sagen, etwas, was wir gesehen haben, wo wirklich die nötigen Änderungen sind, die dann eben auch entsprechend eingeflossen sind in unsere Beratung. Also auch dafür herzlichen Dank.
Vielen Dank. Formal unterbreche ich die Sitzung jetzt. Ich bitte. Bitte? Ja, bitte.
Im Lichte des Hammelsprungs, aber vor allen Dingen auch im Lichte, dass wir das Thema diese Woche nicht auf der Tagesordnung des Plenums haben und seitens des BKM niemand anwesend ist, beantragen wir Absetzung des Tagesordnungspunkts und Verschiebung auf die nächste Sitzungswoche und Ende der Ausschusssitzung.
Braucht jemand Bedenkzeit? Dann Herr Hacker dazu. Was sagen oder abstimmen? Gut, dann stimmen wir über den Geschäftsordnungsantrag ab. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Ich habe ja gefragt, ob es Beratungsbedarf gibt.
War das jetzt nicht d'accord?
Ich sage doch ganz kurz, halte das nochmal an. Braucht jemand Beratungsbedarf?
Also wir haben ja jetzt den Handelssprung als
Idee. Absetzung des Antrags.
Genau. Nicht so. Ich habe es nämlich gemerkt, dass es nicht verstanden war. Dann frage ich jetzt nochmal, braucht die Koalition angesichts dieses Antrags mal zwei Minuten?
Unser Vorschlag ist
Überlegen oder?
Absetzung des heutigen Tagesordnungspunktes, verschieben auf die nächste Ausschusssitzung und dann in Anwesenheit mindestens mal eines Vertreters der BKM, weil wir das Thema diese Woche auch nicht im Plenum abschließen, ausweislich der Tagesordnung. Haben wir diese Zeit?
Ja. Die haben sich nicht offiziell angemeldet. Entweder sie sind offizielle Vertreter, dann sitzen sie hier unten, da oben sind sie nicht Vertreter.
Entschuldigung, Frau Vorsitzende.
Herr Hacker, bitte.
Wir haben ausreichend beraten. Wir haben eine Anhörung hier durchgeführt. Aus dieser Anhörung sind einvernehmlich auch in etlichen Punkten noch Änderungsanträge entstanden. Ich glaube, die Fragen haben wir BKM alle gestellt, die wir haben wollten. Wir haben vor allem mit den Expertinnen und Experten gesprochen. Und deswegen ist der Änderungsantrag heute auch entscheidungsreif zu diskutieren und zu beschließen. Danke.
Okay, ich stelle den Geschäftsordnungsantrag dann jetzt, wo ihn alle verstanden haben, zur Abstimmung. Wer für die Verschiebung plädiert, wie Herr Wanderwitz eingebracht hat, den bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Gruppe Die Linke, die AfD und die CDU mit 6 Leuten. Wer dagegen ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Koalition mit 2, 4, 6, 7. Glück ist geschickt, Tirili. Vielen Dank. Damit machen wir nach dem Hammelsprung weiter. Und ich bitte Sie zügig, wieder hochzukommen. Bitte, bitte, damit wir durchkommen.
Thank you.
Wir sind wieder live. Das war gar nicht ausgestellt, oder?
Doch, dann muss ich sagen, ich eröffne die
Sitzung. Okay, gut. Dann eröffne ich jetzt die Sitzung, die ich soeben für den Hammelsprung unterbrochen hatte, wieder. Und es ist mal kein Schaden ohne Nutzen. Oh Wunder. Das BKM ist aufgetaucht. Ich darf herzlich Dr. Püschel als zuständigen Abteilungsleiter begrüßen zum Thema Filmförderung. Ich frage noch mal, weil der Kollege Wanderwitz für die CDU-CSU-Fraktion eben gesagt hat, Sie würden auch mit einer Runde auskommen. Wie sieht das bei den anderen aus? Reicht das, was eben vorgetragen worden ist, und die Abstimmung dann? Oder brauchen die anderen zwei Runden? Eine Runde reicht? Gut. Dann holen wir wieder ein bisschen auf. Dann setze ich fort in der Reihenfolge der Fraktionengruppen. Frau Müntefering hatte für die SPD geredet. Für die CDU-CSU-Fraktion Herr Wanderwitz, bitte.
Ja, Herr Püschel, wir haben Sie vermisst.
Also eigentlich haben wir die Ministerin vermisst.
Eigentlich haben wir die Ministerin vermisst. So wie schon, zur Anhörung, ja. Spaß beiseite. Positives gleich zu Beginn. Es könnte immer noch die große Filmförderungsreform werden, die wir dringend nötig haben, die die Branche dringend nötig hat, die der Standort dringend nötig hat. Aber mit jedem Tag, der vergeht, wird es nicht unbedingt wahrscheinlicher, dass es gelingt. Nicht ganz so schön, nicht ganz so positiv ist, dass wir nun doch das machen wollen, was eigentlich viele von uns nicht wollten, nämlich wir machen Stückwerk, wir beschließen ein Gesetz, ohne zu wissen, wie die anderen Bausteine am Ende des Tages nun wirklich aussehen, weil es ja immer noch keine Kabinettsentwürfe gibt für die anderen angedachten Dinge, die im Übrigen dann auch mehrheitlich nicht in unserer federführenden Beratung liegen. Und dieses Stückwerk ist natürlich schwierig, weil ich glaube, wir werden uns das FFG 25 vielleicht dann aus mehreren Gründen noch mal angucken müssen in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz ist in der Tat ein von der Grundanlage her gutes Gesetz durch den Änderungsantrag der Koalition, so wie er vorgelegt wurde, ist besser geworden. Michel, das würde ich eins zu eins so unterschreiben. Deswegen werden wir dem Änderungsantrag auch zustimmen, weil alles, was da drin steht, auch auf unserem Zettel so steht, insbesondere die veränderte Fortsetzung der Medialeistung ist eine gute Sache, auch wenn sie teuer ist. Wenn es uns gelänge, dass die Streamer für Kinofilme Werbung machen auf ihren Plattformen, umso besser. Und wenn sie sich dann noch weiterhin an Kinofilmen beteiligen, wäre es noch besser. Das Thema Finger weg von dem angedachten neuen Paragraph 57 will ich ausdrücklich auch als sehr positiv hervorheben. Ich hoffe, es ist nicht so gewesen, dass man das ins Fallfenster gelegt hat, um dann zu sagen, die Kinos haben doch was bekommen, denn die Mehrbelastung der Abgabe ist halt leider geblieben. Aber Spaß beiseite, wenn wir diese Branchenvereinbarung tot gemacht hätten, hätten wir, glaube ich, der Branche ein ganz wichtiges Instrument genommen, was sie die letzten Jahre regelmäßig gut ausgeübt hat. Und es ist allen Beteiligten klar, dass die Verhandlungen nie zu Ende gehen werden und die nächste Branchenvereinbarung ansteht. Zum anderen, unter anderem, weil die ja bloß noch eine Laufzeit von einem Jahr hat. Die Kinoabgabe ist ein Problem, weil sie einen Akteur erheblich belastet, mehr belastet. Und das ist eine Branche, die immer noch Corona-Spätfolgen trägt, die insbesondere im ländlichen Raum in schweren Wassern ist. Haben wir alles entsprechend gesagt. Wir debattieren ja auch noch mal im Plenum. Ich will nur noch ganz kurz zum Schluss zwei Einzelpunkte nennen, an denen wir uns mehr hätten gewünscht. Nämlich zum einen gibt es einen Vorschlag aus den Reihen der Produzenten beim Thema Aufteilung der Projektmittel, einen Sockelbetrag einzuführen. Das hat uns überzeugt in der Argumentation. Wir hatten uns das Anheben des Deckels bei Drehbuch und Regie, und zwar nicht die prozentualen Deckel, sondern den in absoluten Euros vorstellen können. Wir hätten uns durchaus vorstellen können, für die Festivalfilme eine Besucherschwelle einzuführen, und wir hätten uns mehr für den Kurzfilm vorstellen können, um mal einige Punkte zu nennen. Aber das ist ein guter Baustein einer hoffentlich gelingenden Novelle. Unser Grund, warum wir trotzdem dem Gesetz nicht zustimmen, ist schlicht und ergreifend, dass wir dieses Auseinanderfallen der Bausteine für unglücklich halten.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Sacher, nehme ich an. Bitte schön, Herr Sacher.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und ich möchte dann auch positiv starten und mich den Dankesworten von allen Seiten anschließen. Natürlich an die BerichterstatterInnen aus der Koalition, Thomas Hacker und Michel Müntefering, aber auch an die Opposition. Ich fand es wirklich immer ein konstruktives Zusammenwirken und auf die Sache hin orientiert arbeiten. Aber nicht nur bei meinen parlamentarischen KollegInnen möchte ich einen Dank loswerden, sondern auch bei den MitarbeiterInnen der BKM. Natürlich Herr Püschel, aber auch, was ich immer sehr positiv wahrgenommen habe, wie gut das Team aufgestellt war. Ob es Herr Kastenholz war, Frau Schuh oder Frau Noll, dafür auch noch mal einen ganz herzlichen Dank, dass Sie auch die lästigsten Fragen mit gelassener Ruhe aufgenommen haben und versucht haben, sinnvolle Antworten auf verstörende Fragen zu stellen. Aber zurück zum FFG. Natürlich, das ist eigentlich der wesentliche Punkt, der noch aussteht, ist eben, dass es noch zwei weitere Säulen braucht, auf die wir warten und die auch sehr zeitnah zumindest in ihrer Ausgestaltung auf den Tisch gelegt werden müssen. Wann sie dann in Kraft treten nächstes Jahr, ist jetzt nicht das Wesentliche, aber vor allem eben, dass sie kommen. Und da muss ich Herrn Wanderwitz recht geben. Natürlich funktioniert das Filmfördergesetz nur mit einem Steueranreizmodell zusammen. Und das ist dann der große Wurf. Und Michel Müntefering hat vorhin den Brief gezeigt und wieder selbst eingesteckt.
Nein, ich habe den Vorsitzenden auf den Platz gelegt.
Genau.
Und ich dachte, das hat jeder so ein Ding.
Nein, das ist ein, Unikat. Ja, genau. Und dieser Appell der ProduzentInnen hier in Deutschland ist natürlich das Wesentliche, dass wir nicht den Anschluss verlieren mit unserer Filmproduktion hier in Deutschland. Und ich denke aber, das Filmfördergesetz, das FFG, was wir jetzt beschließen, was nochmal im parlamentarischen Verlauf verbessert wurde, wie sich das gehört, gibt da eine gute Basis. Und ich hoffe dann einfach auch, dass es nicht nur eine Basis fürs Filmproduzieren ist, sondern auch fürs Produzieren erfolgreicher Filme, sowohl im Publikumsbereich, aber eben auch, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, im künstlerischen Bereich, im Arthouse-Bereich und da natürlich auch immer in der Kombination mit den Kinos gesehen, weil ich denke, wir brauchen wirklich die gesamte audiovisuelle Basis, ob es im Streaming-Bereich ist, ob es im Kinobereich ist. Das geht nicht mehr alleine. Man wird auch diese nervigen kleinen Handys nicht mehr wegbekommen, wo Menschen Filme drauf schauen. Das ist einfach eine Entwicklung. Deswegen müssen wir schauen, wie wir da auch zeitgemäß Förderungen haben werden. Und ich hoffe einfach, dass wir das jetzt auf einen guten Weg bringen. Und bin auch gespannt auf die Referentenentwürfe der noch ausstehenden Sachen und hoffe, dass dann dort auch das BMF und die Länder sehen, dass es hier wirklich essentiell um die deutsche Filmwirtschaft geht und nicht um ein kleines Element. Danke erstmal.
Vielen Dank für die AfD. Herr Renner, bitte.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Der vorliegende Gesetzentwurf weist reichlich Änderungsbedarf auf. Das haben wir ja auch festgestellt, als wir die letzte öffentliche Anhörung vor 4 Wochen ungefähr hatten. Die Kritik meiner Fraktion geht allerdings noch deutlich tiefer und ist auch grundsätzlicher Natur. Wir wenden uns gegen jede Form staatlicher Einflussnahme und auch gegen jede Form der Bevormundung vom Prinzip der Verhältnismäßigkeit kann beim Thema Filmförderung unserer Auffassung nach gar keine Rede sein. Die künstlerische Freiheit und damit die durchschnittliche Qualität des deutschen Films siecht unter den immer neuen und immer umfangreicher werdenden rot-grünen woken Regulierungen und Vorgaben nur noch so dahin, vergleichbar mit einem Patienten auf der Palliativstation, das Geschrei der immer gleichen linksgrünen Klientel nach immer mehr Diversität, Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion scheint zum Selbstzweck geworden zu sein. Und die beteiligten Branchen haben sich im dauerhaften Geldfluss an Steuermitteln doch scheinbar sehr komfortabel eingerichtet. Nun ist es so, dass jeder um ein finanzielles Sahnehäubchen auf der Torte streitet. Und das selbstzerstörerische Konvolut linksgrüner Auflagen und Bedingungen wird dann deshalb auch kaum angesprochen. Über einzelne zu kritisierende Teilfragen hinaus ist das bis hierher und jetzt Dargestellte für uns als AfD-Fraktion bereits Grund genug, diesen Entwurf deutlich abzulehnen. Eine ideologisch derart belastete Filmförderung verstärkt aus unserer Sicht die weiteren Fehlentwicklungen, betrifft auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Der Bürger soll im erwünschten Sinn immer weiter ideologisiert werden. Er soll ihm die ihm aufgedrängten Sichtweisen übernehmen, ganz ohne diese zu hinterfragen. Es geht also nur scheinbar um Filmförderung. Es geht im Gegenteil um ideologische Einflussnahme und Konsumentenbeeinflussung. Wir nennen das schon Manipulation, weshalb von uns hier ein striktes Nein zu hören ist. Der vorliegende Entwurf ist bekanntlich nur eine von, von insgesamt drei Säulen zur Reform der gesamten Filmförderung. Zusätzlich zum Filmfördergesetz sollen zeitnah ein Steueranreizmodell, Filmzulagengesetz und ein Gesetz über Investitionsverpflichtungen für Sender- und Streamingdienste verabschiedet werden. Liegen allerdings noch keine Entwürfe hierfür vor und deshalb kann man ja auch gar nicht ohne weiteres voraussehen, was da noch dazu gestellt wird. Unser Vertrauen in die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist hier nicht allzu stark ausgeprägt. Wir wären doch sehr überrascht, wenn sich das zu schaffende Filmzulagengesetz nicht als weitere Eskalation linksgrüner Ideologie darstellen würde. Es kommt weiter hinzu, dass die jetzt schon verfassungsrechtliche Bedenken geäußerten Bedenken gegenüber der geplanten dritten Säule der Investitionsverpflichtung einfach ein bisschen Ruhe, würde ich mal vorschlagen. Ja, und das ist für uns ein weiterer Grund,
meine Damen und Herren,
rechtzeitig, also schon jetzt,
ja, Moment,
unmissverständlich.
Stopp, Herr Renner. Stopp, Herr Renner. Zum einen, wir hören zu. Er hat das Recht, auch wenn das andere anders sehen. Allerdings haben Sie nicht das Recht, über eine Minute mehr zu reden. Deshalb würde ich Sie bitten,
zu kommen. Hat er aber auch hier, der Herr Wanderwitz.
Dann bis zu einer Minute.
Um 38.
Und danach machen wir Schluss.
Ich bin aber auch schon fertig. Wir sagen Nein. Und ich sage Ihnen, since today, since now, woke is out. Dankeschön. Ja.
So.
Ja.
Es hat als nächstes für die FDP das Wort. Es tut mir leid in der Reihenfolge, Herr Hacker.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, da haben wir uns jetzt langsam auch daran gewöhnt, an die Reihenfolge. Nichtsdestotrotz ist mir bisher noch kein Steuerbescheid oder ein steuertechnisches Verfahren unter die Augen gekommen. Ich habe viele Jahre in der Steuerberatung selber gearbeitet, bei der Parteizugehörigkeit, außer bei Parteispenden oder Einflussnahme des Finanzamtes auf die eigene Wählerentscheidung vorkam. Deswegen wird es auch in Zukunft in der Filmförderung so nicht sein. Es ist guter Brauch, dass Anhörungen, die im Deutschen Bundestag zu Gesetzesvorhaben durchgeführt werden, auch Anklang finden bei denen, die über die Gesetze befinden und abstimmen. Deswegen ist es richtig, dass wir noch Veränderungen vorgenommen haben unter dem Eindruck der Expertinnenmeinungen und dass wir Dinge geöffnet haben oder auch der Wirtschaft überlassen haben, die sie bisher gut genutzt haben, beispielsweise bei der Medialeistung, dass hier auch weiterhin ein Teil des Beitrages angerechnet werden kann und sogar mit dem 1,5-fachen Volumen durch Werbung abgegolten werden kann. Das führt dazu, dass über neue Filme besser informiert werden kann, dass über neue Filme breiter informiert werden kann. Und wenn das dann dazu führt, dass mehr Menschen in die Kinos kommen, dass die Filme bewusster auch wahrgenommen und dann auch der Impuls da ist, ins Kino zu gehen, dann wird es auch indirekt die Einnahmen der FFA wieder erhöhen. Wir sind auch der Meinung, dass es tatsächlich bei den Sperrfristen besser ist, wenn die Branche sich selber einigt. Alles das, was Wirtschaftsunternehmen, Verbände miteinander besprechen und miteinander vereinbaren, ist besser als ein Gesetz, das nur durch den Gesetzgebungsprozess verändert werden kann. Und auch wir hätten uns noch das eine oder andere vorstellen können an Verbesserung des Ganzen, ob das der Kurzfilm ist. Auch beim Talentfilm haben wir ja auf eine zukünftige Definition oder uns für eine zukünftige Definition noch geändert. Aber nicht alles ist möglich, was jeder einzelne der Akteure aus dem Filmgeschäft will. Unser Ziel ist nach wie vor, dass wir eine Filmförderung aus einem Guss haben, dass wir dazu eine Anreizförderung machen. Bei der Investitionsverpflichtung in der von BKM angedachten Höhe haben wir nach wie vor keine zustimmungsfähige Situation. Aber das FFG ist jetzt ein erster Schritt. Den haben wir weitergebracht. Nach zu vielen Jahren gibt es jetzt die Novellierung. Und das ist ein guter Schritt. Vielen Dank dafür an die Kolleginnen und Kollegen. Und dann schauen wir, was in den nächsten Wochen und Monaten zur Filmförderung noch präsentiert wird.
Vielen Dank. Für die Linke, Frau Sitte, bitte.
Ja, besten Dank. Also auch aus unserer Sicht geht der Gesetzentwurf in die richtige Richtung. Ich teile die Sorge der Kolleginnen und Kollegen, dass wir die anderen beiden Säulen nicht nur zu spät, sondern dass wir sie unter Umständen gar nicht bekommen. Das wäre fatal. Ich denke, dass der Gesetzentwurf immer noch eine Schlagseite hat in Richtung Produktionsförderung, was jetzt auf der einen Seite nicht verwunderlich ist, auf der anderen Seite aber Verleih und Kino hätten anders bedacht werden müssen, sei es im FFG oder mit Haushaltsmitteln. Dass es jetzt Mindeststandards zu angemessenen Arbeitsbedingungen geben soll, begrüßen wir natürlich ausdrücklich. Das war ja auch immer unsere Forderung. Allerdings, dass es sich vor allem auf die Vergütung bezieht, wird den Problemen der Beschäftigten nicht zurecht. Also ich erinnere nur an zu geringe Budgets, gestrichene Drehtage, Drehbücher, die nicht fertig sind, Stress, Druck, Überlastung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, das wären schon mit zu berücksichtigende Punkte gewesen. Also der Antrag dann greift einiges auf, was auch wir uns vorstellen hätten können bzw. vorgestellt haben und es sinnvoll ist. Problematischer Punkt, und das ist der Punkt, der mir sehr wichtig ist und deshalb wir uns auch enthalten werden, ist die Frage der Altersvorsorge. Da glauben wir, dass wir mit dem neuen Vorschlag einen Rückschritt machen. Vorher stand muss der Hersteller, jetzt kann durch die FFA. Das halten wir für problematisch. Und selbst wenn der aktuelle Tarifabschluss, selbst wenn er für allgemein verbindlich erklärt werden muss, er ist ja nur befristet gültig bis 26. Deshalb haben wir da eher Sorgen. Und letzte Anmerkung, dass da nur 14 Kinos übrig bleiben, für die Lage prekär ist, das nehme ich jetzt mal interessiert zur Kenntnis. Aber nach dem, was hier gesagt wurde am Rande der letzten Sitzung, glaube ich, dass es eine größere Belastung geben würde. Schauen wir mal.
Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hatten uns nach der Pause und der Unterbrechung und dem Wiederbeginn der Ausschusssitzung darauf verständigt, dass es eine Runde gibt. Insofern würde ich jetzt fortsetzen mit der Abstimmung.
Noch eine kleine Bemerkung machen, die mir in Richtung AfD wichtig ist. Wenn jahrelang Leute benachteiligt werden in der Branche, ist die Abschaffung dieser Benachteiligung keine Privilegierung, sondern dringend notwendig.
Okay, wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe auf den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 2022-168. Wer dem Änderungsantrag der Koalition die Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei der CDU-CSU-Fraktion, bei Bündnis 90 die Grünen, bei SPD und FDP. Gegenstimmen bei AfD, Enthaltungen bei der Gruppe Die Linke, damit angenommen. Und ich stelle nun zur Abstimmung den Gesetzentwurf der Drucksache 20. Bitte? Diese haben keinen Sitz hier, die sind nicht da. Also dann rufe ich jetzt auf, heute ist eh der Wurm drin bei der Ausschusssitzung, den Gesetzentwurf zum zweiten. Gesetzentwurf auf Drucksache 20-12660. Abstimmung erfolgt jetzt in der geänderten Fassung. Dem Änderungsantrag ist eben mehrheitlich zugestimmt worden. Also in der geänderten Fassung bitte ich um das Handzeichen für die Abstimmung. Wer ist dafür? Zähle ich auch noch. FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU, Fraktion und FDP. Wer enthält sich? Und AfD-Fraktion. Ich sag doch, ich mache jetzt Feierabend hier irgendwie. Ich habe zwar noch ein paar Termine, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Also, um das korrekt zu sagen, Zustimmung zum Gesetzentwurf in geänderter Fassung bei FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen. Gegenstimmen bei CDU-CSU-Fraktion und AfD. Enthaltung bei Die Linke, bei der Gruppe Die Linke, damit angenommen. Der Gesetzentwurf ist damit in geänderter Fassung angenommen.
vielen Dank. Es scheint ja nicht bloß mir so zu gehen. So viel Nebenrede wie heute unter den Mitgliedern des Ausschusses habe ich, glaube ich, in 7 Jahren noch nicht gehabt. Das liegt vermutlich an der Vorfreude auf das Weihnachtsfest, auch wenn noch einige Wochen dazwischen liegen. Ich sage herzlichen Dank für diese Ausschusssitzung, trotz einiger Stolpersteine heute gut zum Ende gebracht. Schließe die Sitzung und freue mich auf nächsten Montag auf Sie. Zur Anhörung zum Gedenkstättenkonzept in großer Runde. Die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank. Ja, toll. Echt toll. So, das ist alles.